Willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. Dirk und ich lassen diesmal fachkundig Regler schieben und Potis drehen. Los geht's!
Ihr hört Schlagabtausch,
der Podcast
für alle Schlagzeugbegeisterten.
Wir sind
Dirk Brandt und
Timo Ickenroth.
Mit Tipps und Hacks
und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
Viel Spaß beim Hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ich begrüße euch sehr herzlich zur 87. Ausgabe des Schlagabtauschs. Mein Name ist Timo Ickenroth und mir gegenüber frisch von der Tour kommend mit Subsignal mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hi Dirk.
Schönen guten Morgen, Timo. Und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen natürlich. Ich hoffe, euch geht es gut. Hier in Oelde im Westfalen ist es regnerisch. Ja, und du stimmt, die Tour ist vorbei. Aber vor der Tour ist nach der Tour. Ich bin nächste Woche mit Go Music schon wieder unterwegs. Aber was ich eigentlich wollte, ey, bei der Tour, es hat geschneit zwischendrin. Ich war wirklich am Sonntag auf der Autobahn und ich habe im April LKWs querstehen gehabt. Das hatte ich schon lange nicht mehr.
Vielleicht mal ganz kurz noch für alle, die uns nicht so regelmäßig hören.
Was?
Wir nehmen gerade, ja, das soll es auch noch geben. Ich fasse es auch nicht. Skandalös.
Skandalös.
Aber vielleicht schaltet auch irgendjemand 327 Jahre später ein. Und der hat natürlich den Wetterkalender nicht mehr so auf dem Schirm. Also wir haben April 2024 und der Dirk redet von einer Tour, die im April desselben Jahres stattgefunden hat. Und ja, es hat geschneit.
Jo. Ey, das fand ich echt Wahnsinn.
Ich bin froh, dass ich meine Winterreifen noch drauf habe.
Jo, das kannst du laut sagen. Ich auch. Soll ich dir was sagen? Das tut mir ja unter Keyboarder leid. Weißt du, wen der als Beifahrer hatte?
Eure Bassisten?
Nee, meine Hardware-Tasche.
Ich bin da froh, dass du einen dabei hattest. Das ist ja auch
ja, immerhin.
Gang und gäbe bei dir.
Ja, man könnte ja jetzt, also es könnte jetzt einer unken, oh, bevor du die wieder vergisst, haben wir die jetzt als Beifahrer.
Ich glaube, der Keyboarder war gar nicht der Keyboarder, das war der Security-Mann von der Hardware-Tasche.
Genau.
Der Personal Assistant der Hardware-Tasche.
Nein, wir haben so einen Sprinter von Vans for Bands gehabt und der war auf der Erde, wir haben so zwei Tourblöcke gehabt, immer so 6-7 Konzerte und beim ersten Block war der Sprinter länger und dann kriegt mir, und wir haben echt doof geguckt, weil wir waren dann am Einladen und wir haben die Sachen nicht mehr mitgekriegt. Also bei dem zweiten Tourblock, weil bis wir, also der Van sah von außen genauso aus, aber dafür hatte der im Fahrerraum ein bisschen mehr Platz und nicht hinten, ich hatte beinahe gerade einen Kofferraum, also da, wo man die ganzen
Ladefläche, ich helfe dir mal aus.
Ey, Alter, ja genau, ey, Alter, das hat der Keyboarder, ist der mit meiner, konnte der mit meiner Hardware-Tasche kuscheln.
Gut, und ihr habt natürlich gedacht, auf wen können wir am ehesten verzichten, Keyboarder und ja, die Hardware-Tasche, Dirk hat Erfahrung mit keiner Hardware,
genau.
Läuft.
Sehr geil. Nee, so. Zum Glück nicht. Also das war so der für mich das Interessante zum Wochenbeginn.
Sehr geil. Weitere lustige Tour-News dann demnächst vom Dirk. Aber ich mache erstmal einen kurzen Rundown, was heute so geht. Wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, Dirk und ich schnacken mal wieder über sehr wichtige Dinge im Leben. Des Weiteren haben wir unseren News-Teil. Dirk und ich sprechen mit dem Harald Schuhbauer über Live-Mixing von Schlagzeugen und Studio-Mixing von Schlagzeugen. Der Dirk hat ein Snare-Drum-Fell getestet, und zwar das Adoro Heritage-Fell. Uns erreichte eine E-Mail mit einem sehr eindeutigen und ich sage es jetzt schon mal vorab, kritischem Feedback. Und wie üblich entlassen wir euch dann mit den Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass letzte Woche ein Podcast herausgekommen ist, beziehungsweise ein Podcast-Schlagabtausch-Ticker von Dirk und von mir. Das machen wir, um euch etwas mehr auf dem Laufenden zu halten, nachdem ja die ganzen Schlagzeugmagazine eingemottet wurden. Und es gibt immer so viele aktuelle Sachen auch zu berichten. Und wir wollen den Schlagabtausch-Podcast, den ihr gerade hört, als Hauptpodcast so beibehalten, wo wir uns ausführlich unterhalten und wo wir Interviewgäste einladen und über dieses und das sehr ausführlich quatschen. Und der Ticker soll wirklich in Kürze und in der Würze dann euch mit Aktuellem so versorgen, was aktuell eben so anfällt. Und den werden wir auch dann nicht gemeinsam machen, Dirk und ich, sondern wir machen den dann getrennt, weil wenn wir den gemeinsam machen würden, würden wir wieder zu viel rumquatschen.
Genau.
Und das ist nicht gut für die Länge dieses Tickers. Das heißt ja nicht umsonst Ticker, das kommt ja von Ticken. Ich weiß
ja, nicht. Ticken, richtig Ticken.
Ich weiß nicht, wie ich die Kurve noch kriegen soll, aber er soll halt auf jeden Fall eine kurze Geschichte bleiben. Also wer noch nicht gehört hat, checkt mal ganz normal unseren Podcast Account, Spotify, Apple Music, wo auch immer ihr uns hört, da kommt das sowieso automatisch immer. Oder checkt mal, und jetzt kommt's nämlich, unseren neuen Schlagabtausch-YouTube-Kanal, den ich eingerichtet habe, von dem der Dirk auch noch nichts weiß.
Yeah, oh, das weiß ich auch noch nicht, stimmt.
Der im Moment auch krasse einen Abonnenten hat.
Oh, dann haben wir bald zwei.
Er ist ja noch nicht publik gemacht worden. Das heißt, dort werden wir alles veröffentlichen, was den Podcast anbelangt. Und jetzt kommt's nämlich, der Ticker ist nämlich auch im Videoformat erhältlich. Das heißt, ihr könnt ihn nicht nur hören, sondern ihr könnt in dem Falle mich auch sprechen sehen. Und ein paar lustige Bilder habe ich dazu eingeblendet. Das heißt, schaut euch das auch gerne mal auf YouTube an. Wer allerdings lieber Gassi geht beim Podcasten und nicht Videocast machen möchte, für den ist es ganz normal weiterhin ein Hörpodcast.
Alter, jetzt hol mal Luft. Das war sehr geil. Nee, ganz wichtig. Ich finde das mega. Also schaut bitte unbedingt in den Ticker rein. Der Timo hat sich mega Mühe damit gegeben. Jetzt bin ich also schwer in der Pflicht irgendwie. Und der Ticker ist quasi von Timo und mir unsere Tagesschau für die Dramaszene. So ist das gedacht. Der ist kurz gehalten. Und wie gesagt, im Videoformat, da hat der Timo schwer vorgelegt, das ist, finde ich, ziemlich geil, also unbedingt reinschauen, ich durfte ihn vorab schon mal sehen, also Wahnsinn, der Timo sich wahnsinnig viel Arbeit gemacht und der soll so ein bisschen das ersetzen, was wir im Podcast halt nicht veröffentlichen können, so dass das eine Symbiose, boah, was ein geiles Fremdwort. Boah,
er hat wieder im Duden nachgeschlagen vorher.
Ja, habe ich tatsächlich hier gerade, nein. Das soll beides, wie gesagt, eine Symbiose aus unserem Podcast und dem Ticker werden, dass man wirklich eigentlich immer ein bisschen informiert wird über die was in der Schlagzeugwelt so passiert. Also, unbedingt reinschauen. Und jetzt ganz wichtig, bitte an Timo und mich oder an die Facebook-Gruppe, wenn ihr News habt oder sagt, das lohnt sich doch auch mal zu erwähnen, also gestaltet diesen Ticker mit uns mit, weil es kann auch sein, dass uns beiden was durch die Lappen geht und der Timo sagt jetzt nochmal die Adresse und etc. und pp. Dazu.
Also, wenn ihr was habt, was ihr für sinnvoller haltet, was veröffentlicht werden könnte, das könnte das neueste Buch sein, das ihr geschrieben habt, das könnte eine Veranstaltung sein, die ihr promoten möchtet. Liebe Firmen dort draußen, wenn ihr neue Produkte habt, die stellen wir auch gerne einfach mal unverbindlich vor. Dann schreibt uns eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Dort sammeln wir dann nämlich alle Informationen. Wie gesagt, der Ticker wird dann im Wechsel mit dem regulären Podcast Schlagabtausch herauskommen. Und wir sind sehr gespannt, was uns da reicht. Und natürlich, wenn ihr auch keine News für uns habt, bitte schreibt uns, was ihr von dem Ticker haltet. Euer Feedback ist da auch für uns sehr wichtig. Findet ihr das eine gute Idee? Was könnte man noch an Rubriken mit dort reinnehmen? Wir sind natürlich auch ganz gespannt, was ihr dort mitgestalten wollt. Also, schaut euch den Schlagabtausch-Ticker an. Überall zu sehen und zu hören, beziehungsweise überall zu hören, wo es Podcasts gibt und zu sehen auf unserem Schlagabtausch-YouTube-Kanal. Alle Links in den Shownotes. Gerne mache ich auf eine Veranstaltung aufmerksam, die große Schatten vorauswirft. Und zwar ist das am 25. Mai diesen Jahres, also in Kürze, das 50. Geburtstagsfestival von Tama in Gutenstetten im Meinl Hauptquartier. Und dort gibt es, wie man es gewohnt ist, auch von Meinl, ein hammermäßiges Tama-Line-Up. Headline wird sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber ich vermute es jetzt einfach mal, Simon Phillips mit seiner Band. Dann haben wir weiterhin die Annika Nillis, Simon Gattringer, Sebastian Lanser, James Stewart, Robert Spud Seawright und den Wildcard-Gewinner Paul Kolodan Jansky. Zudem gibt es in den Live-Auftritten Workshops, ein Double Bass Contest, eine Vintage-Ausstellung von alten Tama-Drums und wahrscheinlich auch Hoshino, das ist nämlich früher Tama gewesen. Ein Quiz, eine Fotostation und vieles mehr. Für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt. Die Tickets kosten regulär 25 Euro. Es gibt aber auch Studenten- und Schülertickets, die kosten 15 Euro. Und jetzt kommt was sehr Geiles. Bis 12 Jahren ist der Eintritt frei. Also, wer noch nichts vorhat, am Samstag, den 25. Mai, schaut euch das an. Das Line-up ist wild und absolut sehenswert. Ab geht's nach guten Städten zum Tama 50th Anniversary Event. Etwas, was weit in der Zukunft liegt, ist unser zweites Schlagabtausch-Drumcamp. Nachdem unser erstes so erfolgreich und wunderschön war, haben wir gedacht, wir müssen direkt ein zweites hinterher schieben. Das findet statt am 12. und 13. Oktober diesen Jahres in Hörgrenzhausen bei Koblenz, perfekt gelegen an der A48, optimale Autobahnanbindung an die A3 und an die A61. Das heißt, es gibt keine Ausrede, dorthin zu kommen, es sei denn, man müsste mit dem Bus anreisen, dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber auch das würden wir irgendwie möglich machen. Wir wohnen ja da im Westerwald, mit Pferdekutsche geht hier noch einiges. Also, wenn ihr euch anmelden möchtet, schreibt uns eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Wir freuen uns auf euch.
Wir freuen uns total auf euch. Und ganz wichtig, die Hälfte der Plätze ist fast schon ausgebucht. Also haltet euch bitte ran. Und wie gesagt, der Oktober kommt schneller, als man denkt.
Ich muss den Dirk kurz aufklären. Es ist schon mehr als die Hälfte belegt.
Echt? Oh.
Yes.
Also haltet euch noch mehr ran. Weil ganz wichtig, die Anzahl ist begrenzt. Und das wollen Timo und ich auch so unbedingt beibehalten, damit wirklich also auch der persönliche Charakter und auch wirklich das One-on-One oder so ein bisschen halt das Persönliche auch wirklich dabei bleibt, das Ganze. Also wie gesagt, die Plätze sind begrenzt. Wir freuen uns auf euch. Bam.
Bam. In diesem Podcast haben wir einen Interviewpartner und das ist der Harald Harry Schubauer, der ist seines Fachs Schlagzeuger und Tontechniker. Das heißt, der perfekte Ansprechpartner für uns. Den Kontakt hat der Dirk hergestellt. Und das Coole für uns beide ist, dass der Harry auch Podcaster ist und sich hier bestens mit allem, was Podcasten angeht, auskennt. Und lieber Dirk, du kennst den Harry ja auf jeden Fall persönlich. Ich werde ihn noch kennenlernen. Du kannst uns ein bisschen über den Harry vielleicht schon mal vorab erzählen.
Ich möchte euch den Harry zunächst etwas näher bringen und möchte ihn euch so ein bisschen vorstellen. Der Harry ist Jahrgang 1980, ist in München geboren, hat zunächst Unterricht gehabt bei Christian Prommer und später am Dramas Focus in München, hat danach sein Studium an der Berufsfachschule für Musik in Regensburg bei Gerwin Eisenhower abgeleistet und ist danach aber noch zum Hofer College zum Audio Engineer ausgebildet worden. Er hatte Unterricht zusätzlich bei Klaus Hester, Sebastian Lanzer, Jost Nickel und worüber ich mich sehr freue, dass er mich in seiner Vita ernennt. Er hatte auch bei mir Unterricht. Dadurch haben wir uns nämlich kennengelernt. Aber kennengelernt haben wir uns eigentlich beim Norbert Siegel einer Schlagzeugschule in Dachau. Seitdem er seine Studien abgeschlossen hat, ist er in Deutschland, Tschechien, Holland unterwegs als Drummer und als FOH-Techniker. Er hat TV-Produktionen gemacht mit Thomas Anders, Heinz-Rudolf Kunze, Heino, Howard Carpendale und viele mehr. Seit 2014 ist er fester Drummer der Bayern 1 Radioband des Bayerischen Rundfunks und er hat mit Beanie Sound sein eigenes Mixing-Studio aufgebaut mit dem Schwerpunkt Rock und Metal. So, was uns beiden, was Timo und mich aber besonders freut, er ist auch Podcaster und zwar hat er einen Audio-Engineer-Podcast, der heißt Herzgeschichten. Und also er ist ein großer Fanboy von analogen Recording-Equipment und das, was mich natürlich freut, ein begeisterter Snare-Sammler. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen, dass du hier bist. Hallo Harry bei Timo und mir. Schönen guten Morgen, Harry. Klasse, dass du dir die Zeit genommen hast, bei Timo und mir im Podcast zu sein, zu dieser unchristlich frühen Zeit, 8 Uhr morgens. Ja, und heute soll es ja darum gehen, um Recording. Und zwar ganz besonders über Live- und Studio-Recording. Was ist da der Unterschied beim Mixen, beim Aufnehmen? Worauf achtest du? Harry, gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen Live und Studio? Oder wie siehst du das Ganze? Oder ist das ein Mythos, der da umherkrassiert? Was ist deine Meinung dazu?
Also Unterschied gibt es schon aus meiner Sicht, zum Beispiel was auch die Mikrofonauswahl beziehungsweise auch die Anzahl an der Mikrofone angeht. Also wenn man jetzt live auf der Bühne ja einen Live-Mitschnitt macht mit einer Band, hat man ja selten zum Beispiel Raummikrofone fürs Schlagzeug, sondern wenn man sowas hat, dann sind das ja eher Mikrofone, die, ja, wie soll ich sagen, eher Audience aufnehmen, Applaus zum Beispiel oder solche Sachen. Aber dass man sagt, man hat tatsächlich so den typischen Drumroom, das hat man eigentlich nicht live. Das ist vielleicht sogar der größte Unterschied, dass es die Mikrofone einfach nicht gibt. Ansonsten mache ich ehrlicherweise kaum einen Unterschied. Ich bin live ein bisschen abgespeckter unterwegs, was die Mikrofonanzahl tatsächlich auch angeht. Wie zum Beispiel, ich habe selten ein Snare-Bottom-Mikrofon oder ein Kick-Out-Mic oder solche Sachen. Aber ansonsten so der Grund Sound, den mache ich schon sehr ähnlich, wie ich es auch im Studio mache. Ich habe festgestellt, bei Schlagzeug, durch das, dass das ja sehr viele Mikrofone auf einmal sind, ist es tatsächlich manchmal keep it simple. Je mehr Mikrofone, heißt nicht automatisch besserer Sound, weil durch die Indifferenzen der Mikrofone miteinander muss man sehr auf Phasen oder Polaritätsprobleme achten und das ist in einem Live-Kontext echt schwer, auch noch die Band, den Live-Sound und dann noch auf das zu achten. Deswegen wird es bei mir eher live ein bisschen abgespeckter. So, das wäre vielleicht so mal das Erste als großer Unterschied zu allem.
Dann schalte ich mich auch mal kurz hier ein. Erstmal hallo, guten Morgen. Wir haben ja schon wieder hier eine sehr frühe Uhrzeit. Du hast jetzt eben darüber gesprochen, direkt am Eingang, du würdest schon unterscheiden, welche Mikrofone du mitnimmst.
Ja.
Wie unterscheidet sich denn dann das Setup, mal ganz grob gesagt? Ich meine nicht von der Anzahl jetzt her, sondern welche Mikrofonarte benutzt du eher im Studio und welche eher dann im Live?
Na, ganz banal ausgedrückt, um erstmal auch eins zu sagen, sorry, es war jetzt sehr unhöflich. Auch schönen guten Morgen, Timo und Dirk. Und ich freue mich sehr, bei euch im Schlagabtausch sein zu dürfen. Sorry, ich hab gleich voll losgelegt.
Ja.
Entschuldigung.
Wir haben ja keine Zeit.
Okay, zur Frage zurück, welche Mikrofone oder welchen Unterschied? Also live versuche ich so wenig wie möglich Ständer mitzunehmen. Das ist mal so das ganz Banale. Das heißt, meine ganzen Tom-Mikrofone, die ich benutze, die versuche ich mit Klammern an den Rims hinzubasteln, während ich im Studio lieber mit Ständern arbeite. Live nehme ich dann zum Beispiel für Tom-Mikrofone auch kleinere Kondensatormikrofone mit, die nicht so viel Platz wegnehmen, dass man einfach sich nicht in Bredouillen gerät oder Platz Probleme. Während im Studio nehme ich lieber dynamische Mikrofone, die einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Platz brauchen, globiger sind. Das ist vielleicht der größte Unterschied an den Toms. Snare ist eigentlich ähnlich live und Studio. Da unterscheidet sich, wie ich vorher gesagt habe, höchstens mal, ich habe Snare Bottom und Snare Top im Studio. Overheads nehme ich fast immer dieselben Mikrofone wie im Studio. Live vielleicht ein bisschen lieber Kleinmembran als Großmembran, als Overheads, aber ansonsten ist es eher schon dieselbe Auswahl.
Ja, ich glaube, da stellt sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gleich eine Frage.
Ich glaube, ich möchte die gleiche Frage stellen.
Also bei mir geht es in die Richtung, es gibt, warum Kick-Out, Kick-In, Snare-Bottom, Snare-Top, das wäre so meine, was meinst du?
Na, ich wollte vielleicht auch nochmal sogar aufgeschlüsselt haben, was ist der Unterschied zwischen einem Kondensatormikrofon, einem dynamischen Mikrofon,
ja.
Großmembran, Kleinmembran und so weiter und so fort. Wir wollen mal hier nichts voraussetzen, wir sind alle Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger.
Okay.
Genau, du musst bei uns, bei Adam und Eva nochmal anfangen.
Macht nichts. Ich will es jetzt auch nicht so verkomplizieren. Letztendlich geht es darum, dass diese Mikrofone eine unterschiedliche Arbeitsweise haben. Zum Beispiel ein Kondensatormikrofon braucht immer Strom, dass es arbeitet, während ein dynamisches Mikrofon einfach über Magnetspulen funktioniert, die sozusagen auf einer Membran sitzen, die Schwingung dann in Strom, was dann für uns im Logic irgendwann als Wave-Spur wieder rauskommt. Das ist mal so das der größte Unterschied. Und Kondensatormikrofone lösen immer etwas mehr auf. Also die haben viel ein bisschen offenere Höhen. Und dynamische Mikrofone sind dafür aber ein bisschen mehr, wie sagt man, schalldruckbeständiger. So zum Beispiel. Das wäre jetzt mal so. Drum nimmt man zum Beispiel für Overheads gern Kondensatormikrofone, um eben die feinen Höhen von den Becken mitzunehmen. Während jetzt man an der Snare, die dann man doch vielleicht mit einem Rimshot und die eine hohe Lautstärke präsentiert, vielleicht sich auch ein Kondensatormikrofon, wenn es zu nahe ist, einfach auch kaputt macht. So. das, also das ist natürlich immer diese guten Kondensatormikrofone, die halten natürlich schon auch viel aus. Also man kann, ich will jetzt nicht sagen, du nimmst einen Kondensator an die Snare und es geht sofort kaputt. Aber die Gefahr könnte höher bestehen als jetzt ein klassisches dynamisches Mikrofon, das einfach und vor allem auch den, wie soll ich sagen, wenn du es mal aus Versehen triffst, geht ein dynamisches nicht so schnell kaputt wie ein Kondensator. Da platzt oder geht der Kondensator kaputt und dann ist das Mikrofon kaputt.
Ja, das heißt aber nicht, dass ein Kondensatormikrofon nicht dynamisch ist, natürlich.
Nee, das ist einfach diese Typenbezeichnung. Das nennt man einfach so.
Und dann noch vielleicht ganz kurz Großmembran, Kleinmembran. Ich glaube, da können sich die meisten schon was vorstellen, aber vielleicht kannst du das mal ganz in einfachen Sätzen schnell erklären.
Naja, das hat einfach was mit sozusagen mit der Membran, also der Aufnahmefläche zu tun. Das eine ist wie so ein, muss man sich vielleicht vorstellen, wie so ein Stift oder so ein Pencil. Und das andere hat eher mehr so eine, wie so ein Fächer, nenne ich es jetzt mal, dass man sich das einfach vorstellen kann. Wobei man auch nicht vergessen darf, also nur weil es Kleinmembran ist, heißt es nicht zwingend, dass es nur einen kleineren Aufnahmebereich hat. Da geht es eher so um, das eine wirkt ein bisschen weicher, weil einfach die Membran ein bisschen größer ist und beim anderen hast du ein bisschen mehr Anschlag, Attack oder so ein bisschen, aber so. Aber das ist jetzt nicht so, das eine hat eine Riesenaufnahme von, ich sage jetzt mal übertrieben 3 Meter und das andere hat nur punktiell auf irgendwie 10 Zentimeter Umfang, sondern da geht es eher um die Wiedergabe von Transienten und solchen Sachen.
Ja, das leuchtet jetzt ein, aber jetzt habe ich ja eben schon nochmal gefragt, ich denke mal, das ist auch noch so, warum braucht man überhaupt ein Kick-Out, Kick-In-Mikro? In einigen Studios habe ich manchmal 5 Mikros vor der Bassdrum oder warum Snare-Bottom? Was bringt das rüber? Welche Bedeutung hat das überhaupt? Und was erziele ich damit? Oder kann ich das auch mit einem Mikro erreichen? Oder worauf kommt das eigentlich dabei an? Bei der Mikrofonwahl oder bei der Mikrofonauswahl, die du vornimmst. Und warum Kick-In, Kick-Out, Snare, Snare-Bottom?
Naja, also es ist einfach so, wenn man ja eine Trommel, also nehmen wir, bleiben wir mal bei der Bassdrum betrachtet, dann hast du ja 2 Felle. Und es ist ja so, an dem, stellen wir es mal Schlagfell, wo als der Schlägel drauf trifft, dann habe ich ja den Attack von dem Schlägel. Und auf der anderen Seite habe ich ja Slow End, also den Bassbereich von meiner Bassdrum. Und jetzt ist ja ein Mikrofon nichts anderes wie ein Ohr. Und das hört, wenn ich es jetzt innen reinlege, mehr den Kick, aber quasi nicht das Slow End. Während mein hinteres Mikrofon, also Richtung Resonanzfell, hört halt nur den Bass, aber nicht so gut den Anschlag. Und um jetzt beides miteinander mischen zu können oder eben um 2 Ohren zu haben, dass ich beide, was ja für eine Bassdrum auch sehr wichtig ist, im Mix sich um durchzusetzen, gerade wenn es vielleicht bei einer, ja sagen wir mal, härteren Musik zugeht, wie jetzt mit viel Verzerrung oder so mit Gitarren funktioniert, muss sich die Bassdrum ja durchsetzen. Das nützt mir also nichts, wenn ich bloß die ganze Zeit, die würde ich nicht hörbar irgendwie bekommen. Und somit kann man quasi das Verhältnis zwischen Bassanteil und Kickanteil ein bisschen besser mischen, als wenn du jetzt nur ein Mikrofon hast, das vielleicht in der Mitte liegt, weil du musst dich dann ja entscheiden oder, wie soll man sagen, ein Kompromiss eingehen, ist vielleicht das bessere Wort, zwischen ich habe das Anschlaggeräusch und nehme gleichzeitig noch das Bassgeräusch auf. Und so ist es im Studio, hast du einfach dann eine schönere Mischverhältnis, dass du sagst, ich habe 2 Fader und ach, mir ist es doch ein bisschen zu laut, Kick, oder dann nehme ich das ein bisschen zurück. Weil es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Mikrofon beides aufnehme und mache den Fader leiser, dann wird ja automatisch das gesamte Signal leiser. Also sprich auch mein Bassanteil zum Beispiel. Aber ich will ja eigentlich den Kickanteil nur leiser haben. Ja, also könnte ich mit eben 2 Fadern schon mal einen Grundsound hinmischen. Ja, im Verhältnis mischen. So, und so ähnlich ist es bei der Snare auch. Was hören wir oben? Den Anschlag vom Stock. Ja, mit Rimshot zum Beispiel. Oder wenn du auch Crossstick spielst, passiert ja alles oben. Und unten habe ich den Teppich. Und der Teppich liefert mir ja so feine Höhen, dass die Snare auch ein bisschen crackt, sich durchsetzt. Oder wenn ich zum Beispiel auch mit Besen spiele, um diese Höhen von dem Besenspiel auch übertragen zu können, dann benutze ich viel Bottom, um einfach diesen Teppich, diese Höhen übertragen zu können. Und da gilt es genauso, kann ich auch dazu schieben. Möchte ich mehr, sage ich jetzt mal, Tock-Anteil, also Schlaganteil, oder möchte ich mal ein bisschen mehr Höhen? Und deswegen benutzt man 2 Mikrofone, oder ich zumindest dann im Studio dann 2 Mikrofone. Und wenn man live ist, wie oft brauche ich tatsächlich einen wirklichen Teppich?
Ja, das ist, bei uns sind das ja die Snare-Drum-Spezialschläge, die bei uns da richtig rüberkommen müssen. Die Rimshots.
Aber es war schon mal ein super Tipp, weil ich, wenn ich Besen aufnehme, ich habe immer gedacht, als Schlagzeuger, ich will ja eigentlich jetzt dieses schöne Wischen haben, also nehme ich am besten sowieso nur von oben ab. Und jetzt kommst du, Harin, sagst, na, aber bei Besen ist besser von unten. Also muss ich auf jeden Fall beim nächsten Mal ausprobieren.
Naja, besser würde ich nicht sagen, aber zusätzlich einfach, weißt du. Also du hast schon oben diesen Wischansatz und unten kriegst du einfach die Höhen, dass das nach diesem Sch klingt. Das kriegst du einfach oben ganz gut mit oder von unten ganz gut mit, Entschuldigung.
Aber den Wischansatz hätte ich ja quasi aber auch schon durch die Overhead-Mikro.
Ja, aber das ist dann schon ein räumlicher Wischansatz.
So indirekt, ne?
Ja.
Also es geht schon sehr ins Spezielle hier rein. Ich glaube, wir sollten uns auch von Besen nochmal verabschieden. Das ist ja nicht vielleicht nochmal eine eigene Folge dann. Und ich meine, wir können sowieso jetzt so viele Sachen hier besprechen, auch wo du die Mikrofone platzierst. Wir wollen es jetzt gar nicht, in dem Falle heute, nicht so sehr ins Detail gehen lassen. Mich würde es interessieren, du hast jetzt deine Mikrofone mitgebracht, du hast erklärt, welche Mikrofone du verwendest im Studio und im Live. So, und jetzt gehen wir mal hin, du hast sie alle platziert. Wie gesagt, wir können mal gerne eine Folge oder mehrere Folgen drüber machen, wo platziert man was, um welchen Sound zu kreieren. Das ist ja auch schon eine Wissenschaft für sich ganz alleine. Aber lass uns heute, glaube ich, Dirk, stimme mit mir überein, bitte. Lass uns heute mal eher so im allgemeinen Spektrum bleiben. So, du hast also alles abmikrofoniert. Wie gehst du dann beim Mixen dann vor? Das heißt, bist du einer, der sagt, so, ich brauche jetzt zuerst die Kick, dann die Snare, was ja bei ganz vielen Soundchecks immer der Fall ist? Oder bist du einer, der sagt, ich richte erstmal die Overheads ein, sodass ich einen Gesamtsound von dem Set bekomme und mixe dann nur dazu, was mir so im Overhead-Bereich so ein bisschen noch fehlt sozusagen?
Das ist abhängig von der Musik und vom Genre vor allem, wie ich meinen Drum-Sound generiere. Wenn ich jetzt, wie ich jetzt mit Dirk zum Beispiel unterwegs war, geht es ja viel um Impact, nenne ich es jetzt mal. Und da arbeite ich viel mit den Direktsignalen und die Overheads dienen bei mir dann eigentlich nur als Beckenmikrofon. Ganz mal neutral betrachtet, wenn man es jetzt so will, Spotmikrofone. Ich habe die auch dann gespottet auf zwei Crashes zum Beispiel. Wenn ich jetzt Jazz zum Beispiel nehmen würde, würde ich mir vielleicht sogar überlegen, ob ich überhaupt Direktmikrofone benutze oder ob ich das nur über Overheads löse oder vielleicht mal eine leichte Kickmic dazu fahre oder so. Das ist abhängig von der Venue, wie klingt die Venue, wie groß ist die Venue und. Aber wenn ich jetzt beim Soundcheck bin, interessiert mich ehrlicherweise gerade live nicht, wie klingt denn meine Kick alleine oder wie klingt denn die Snare alleine, sondern was ich immer mache, und das, glaube ich, hat den Dirk, weiß ich nicht, auch ein bisschen verwundert, glaube ich, wo wir Soundcheck gemacht haben. Ich habe zum Dirk einfach gesagt, hey, spiel mir mal einen Groove. Und dann hat Dirk zwischen Kick, Snare und Head. Und dann habe ich mir Kick, Snare, Head und die Overheads zusammen angehört und dann dementsprechend EQ'd, dass das einfach sauber war. Und dann habe ich zu ihm zum Beispiel gesagt, spiel mir nochmal das Ride. Dann habe ich gesehen, ist das Ride zum Beispiel laut genug auf den Overheads oder ich hatte ein Stützmikrofon, das muss ich ein bisschen dazufahren, weil vielleicht die Glocke laut genug war, aber zum Beispiel, wenn du einfach auf dem Body vom Ride gespielt hast, war es einfach ein bisschen unterrepräsentiert oder indirekt, wenn man auch so möchte. Und dann habe ich es mir dazu geschoben. Und so funktioniert mein Grundsound für Schlagzeug erstmal. Also ich mache einen Groove mit Kick, Snare, Head, Overheads und Ride. Und als nächstes mache ich dann die Toms tatsächlich einzeln. Das ist dann vielleicht der Unterschied. Und dann, wenn ich sage, okay, cool, Tom 1 bis 4 ist, oder 5 oder 2, egal, ist jetzt durch, dann lasse ich den Drummer einmal noch komplett das ganze Set spielen mit allem Umrühren und Gerödel, dass man einfach mal hört, wie klingt's, sind die Toms zu laut, passt es, ist die Kick zu wenig oder ist der Klickanteil zu wenig oder was auch immer. Und so ähnlich muss ich ehrlicherweise sagen, mache ich es eigentlich auch im Studio. Weil es ist ja schon so, auch wenn ja, manche Leute das nicht so behaupten, Schlagzeug ist ja auch ein Instrument und eigentlich auch ein komplexes Instrument vor allem. Durch diese ganzen einzelnen Trommeln oder Instrumente ist es ja eher wie, ich übertreibe jetzt mal, wie ein Orchester. Also wir haben ja irgendeinen Klangkörper und nicht Einzeltrommeln, die wir abnehmen. Und da ist es für mich wichtig, wenn ich alle Fader hochfahre, dass ich einen vernünftigen Schlagzeugsound habe. Und wie die Bassdrum alleine klingt, ist mir dann erstmal wurscht. Das muss im Zusammenhang Sinn machen. Weil man darf ja nicht vergessen, ich habe ja auf dem Snare-Drum-Mic vielleicht auch noch die Snare mit drauf, oder sorry, andersrum, auf dem Bassdrum-Mic die Snare mit drauf oder auf dem Bottom-Mic von der Snare die Bassdrum mit drauf und so weiter. Und das spielt ja alles zusammen und das ist ja das, was wir oft sagen, das ist Sound. Warum klingt's? Weil es Sound hat. Ja, und nicht irgendwie, ich habe jetzt eine einzeln aufgenommene Bassdrum oder so.
Ja, das leuchtet aber schon ein, weil schließlich ist, man hört ja nicht nur die einzelne Bassdrum. Das heißt, wenn die Bassdrum alleine geil klingt, das bringt ja nichts, sondern wir brauchen ja den Gesamt-Drum-Sound, besonders live.
Also das ist mein Ansatz zumindest. Ich kann euch natürlich nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist oder ihr müsst das so machen. Das ist mein Weg zum Ziel, um einen vernünftigen Schlagzeugsound rauszubekommen.
Das ist schon mal, ja, so würde ich es aber auch sehen, muss ich sagen. Also erst in den Gesamtsound irgendwie so ein bisschen mal betrachten und dann mehr ins Detail gehen quasi, ne?
Ja.
So kann man es grob mal sagen. So, dann hast du den Sound jetzt. Du hast jetzt die Signale, bekommst du alle. Du bist erstmal halbwegs zufrieden. Was uns jetzt interessiert ist, wie gehst du jetzt weiter mit Effekten um? Das heißt, wahrscheinlich wird dann ein bisschen Equalizer dazu geschaltet. Vielleicht auch mal für alle dort draußen. Ganz kurz kannst du auch sagen, was ein Equalizer überhaupt ist und was der macht. Ich meine, das werden die meisten schon wissen. Trotzdem vielleicht mal ganz kurz nochmal drauf eingehen. Kompressor hört man immer wieder. Da können sich deutlich weniger Leute schon was drunter vorstellen. Was macht denn der eigentlich? Und welche weiteren Effekte nimmst du dann gegebenenfalls noch dazu? Wir trennen es auch wieder, weil es ist, glaube ich, wirklich zu trennen, auch dann Studio und Live. Ich glaube, da ist schon mehr Unterschied da sehr wahrscheinlich.
Ich glaube, was hier auch ganz wichtig wäre, in welcher Reihenfolge du damit anfängst. Was kommt zuerst? Kommt zuerst das Gate, der Equalizer, der Kompressor oder was auch immer? Wie gehst du da vor? Und was sind die Unterschiede nochmal?
Fangen wir mal ganz vorne an. Brauche ich einen Equalizer oder brauche ich einen Kompressor? Ist auch immer abhängig. Was höre ich? Ich finde mal ganz wichtig zu sagen, ja, das braucht man immer oder du musst als erstes das und das machen. Es hat aus meiner Sicht nichts mit Musik zu tun. Ja, das ist so wie, ich habe eine Band und sag, okay, und der Bass muss lauter und die Gitarre muss leiser und der Gesang ist zu schrill und da muss ich das und das machen, ohne dass ich es gehört habe. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Deswegen höre ich mir das immer an. Und dann entscheide ich, was brauche ich, was brauche ich nicht? Was möchte ich, wie viel? Das ist immer das viel Wichtigere. Wie viel möchte ich denn? Der eine möchte es ein bisschen schärfer, das, wenn man jetzt Essen vergleicht, der eine möchte es ein bisschen schärfer, der andere mag es nicht so scharf. Aber wer hat jetzt recht? Was ist jetzt besser oder schlechter? Kann man, glaube ich, so auch einfach nicht pauschal aussagen. Um die Frage zu beantworten, was ist denn ein Equalizer? Wenn man jetzt einfach mal vom Englischen ausgeht, bedeutet ja das Wort to equal nichts weiter als wie ausgleichen. Also ein Equalizer ist quasi ein Tool, mit dem ich Frequenzen ausgleichen kann, ja, oder bearbeiten kann. Man muss sich ja immer vorstellen, das ist vielleicht auch immer so der Nebenverweis, man denkt immer Frequenz, boah, ist das kompliziert. Letztendlich ist ja eine Frequenz nichts anderes als ein Ton. Bloß halt in Hertz ausgedrückt. Ja, ein A sind 440 Hertz. So. Somit, und wenn ich jetzt von Oktaven spreche, ja, wenn jetzt, nehmen wir mal unsere melodiösen Mitmusiker, die reden immer, hey, spiel mal eine Oktave oder spiel mal eine Quint, jetzt könnte ich mir das ausrechnen. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt die Oktav von A wäre nach oben das Doppelte, also 880 Hertz und nach unten 220 Hertz, jetzt nur als Beispiel. Und solche Sachen. Und somit kann man natürlich, drum merkt man irgendwann mal, manchmal ist es einfach zum Überpress präsentiert, ja, dann sticht es plötzlich raus und dann sind es, ah, warum macht der denn jetzt bei 75 Hertz so? Ja, so ein Peak, dann ist das halt der Ton in dem Moment, der raussticht. Ja? Und das sehen wir halt als Frequenz und nicht als Ton. Das ist mal ganz, vielleicht so dieses Querverweis zu Frequenz ist gleich Ton. Und letztendlich ist für mich ein Equalizer immer etwas, um was auszugleichen, wie es eben das Wort gibt. Habe ich Frequenzen, die überbetont sind oder habe ich auch Frequenzen, die unterbetont oder unterrepräsentiert sind? Und ich möchte ja einen ausgeglichenen Sound haben. Ja, sei es jetzt vom gesamten Mix, wenn du die Band hast oder wenn du ein einzelnes Instrument, eine einzelne Trommel hast. Nehmen wir mal zum Beispiel, bleiben wir bei unserer Bassdrum. Was möchten wir denn gerne von der Bassdrum haben? Wir würden gerne schönen Bass haben und wir würden auch gerne ein schönes Anschlaggeräusch haben. So, jetzt habe ich aufgrund der Bauart der Bassdrum, der Größe, bringt die mir total viel Attack. Das kommt ja auch drauf an, mit welchem Schlägel und so. Ich will jetzt dann nicht zu sehr ins Detail, aber habe ich einen Filzschlägel, habe ich Plastik, habe ich eine Münze aufs Fell geklebt, habe ich einen Patch und. Jetzt habe ich vielleicht total viel Schlägelgeräusch, aber mein Bass ist einfach ein bisschen zu niedrig. Was mache ich? Dann nehme ich meinen Equalizer und gleiche das aus, indem ich entweder den Bassanteil nach oben fahre oder den Schlägelanteil etwas nach unten fahre. Das ist auch immer so eine Sache von mir. Jeder denkt, ich muss das laut machen. Man könnte es aber auch mal andersrum. Wenn etwas überrepräsentiert ist und ich es etwas leiser mache, dann wird das andere wahrnehmbar lauter. Hat den Vorteil, dass mein Signal nicht insgesamt mehr Energie bekommt. Das ist zum Beispiel für mich auch ganz wichtig. Das Bass hat wahnsinnig viel Energie, bringt wieder Pegel.
Ja.
Deswegen benutze ich also für solche Sachen den Equalizer oder Störfrequenzen rausfiltern, ganz klar. Ja, das kennt man zum Beispiel bei einer Snare, wenn die dann so irgendwie mitschwingt, dann nehme ich das und möchte, wenn ich den zu laut habe, dann ziehe ich mir den raus. Oder eine Kick hat oft bei einer bestimmten Herzzahl, die wird so undefiniert. Das klingt so ein bisschen wie Karton, Pappe, ein bisschen so undefiniert. Und das ziehe ich mir dann raus. Und wenn ich das rausgezogen habe, kommen wieder diese Kickanteil und Bassanteil nach oben und plötzlich habe ich eine viel aufgeräumtere Kick. Und das sind alles Dinge, die ich mit einem Equalizer lösen kann. Aber wichtig ist beim Equalizer, und das ist der größte Fehler, den ich oft sehe, man versucht etwas zu verstärken und dreht und macht und es wird nicht besser. Ein Equalizer kann nur was verstärken, was grundsätzlich mal da ist. Habe ich nichts, kann ich nichts verstärken. Das ist ganz einfache Mathematik. 0 mal 0 oder 0 mal 10 ist immer noch 0. Das ist egal, wie du es drehst. Also habe ich mein Mikrofon schlecht positioniert und habe keinen Kickanteil generiert durch mein Mikrofon, kann ich so viel Kickanteil reindrehen, wie ich will, da passiert nichts. Genau. Und dann ist es halt so, beim Equalizer vielleicht ganz kurz in die Nerd-Ecke laufen. Wir haben drei verschiedene Filter, die jeder kennt oder die man benutzt. Das sind sogenannte Cut-Filter, High-Cut, Low-Cut. Das ist also tatsächlich, ich schneide ab einer bestimmten Frequenz alles darunter beim Low-Cut oder beim High-Cut alles darüber ab. Ja, ich nehme jetzt mal an, ich setze den bei 60 Hertz und dann ist alles ab 60 und drunter einfach weggeschnitten. Dasselbe ist beim High-Cut ab 5000 Hertz. Greift er und alles über 5000 Hertz zum Beispiel ist weggeschnitten. Das nächste ist der Bell- oder auch Glockenfilter genannt. Den kennt jeder, der schaut tatsächlich aus wie so eine Glocke oder wie ein Hügel, je nachdem, wie man sich das ausdrücken will. Und der nächste ist dann ein Shelf-Filter, Kuhschwanzfilter auf Deutsch tatsächlich auch gesagt, der auch ähnlich greift, dass ich sage, ab einer bestimmten Frequenz hebe ich an. Zum Beispiel beim High-Shelf ab 5000 und alles dahinter wird lauter oder... Und bei einem Low Shelf ist es quasi ab 60 Hertz und alles darunter wird lauter. Und bei einem Bell-Filter kann ich sozusagen ein bisschen spezifischer in den Ton eingreifen, weil ich kann die Öffnung der Glocke verändern. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte bloß tatsächlich einen Ton lauter oder leiser machen. Oder ich möchte einen kleinen Tonumfang lauter machen. Zum Beispiel, ich habe in der Mitte 80 Hertz und mache die Glocke auf, dass sie bis 70 und 90 Hertz, dann habe ich sozusagen den Bereich zwischen 70 und 90 Hertz angehoben, aber natürlich aufgrund der Spitze, weil sie ja wie so eine Pyramide eben ausschaut, sind die 80 Hertz die Frequenz, die am lautesten verstärkt wird. Das sind so die drei wichtigsten Filter oder EQ-Filter aus meiner Sicht.
Gibt es da eine Allgemeingültigkeit? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich mache immer einen Low-Cut bei einem Instrument am Schlagzeug oder immer einen High-Cut? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, Bassdrum mache ich immer High-End weg? Oder?
Ja, das gibt's immer und die einfachste Aussage ist, egal welches Instrument, ich mache immer einen Low-Cut. Also wenn man meine ganzen Mixes sieht, ich habe auf jedem Instrument einen Low-Cut. Und wenn es nur ein niedriger Low-Cut ist, sage ich mal 20, 30 Hertz, das ist so, ich nenne es jetzt mal den Sicherheits-Low-Cut, um irgendwelches Sub-Bass-Gerumpel wegzuschneiden.
Okay, wenn ich das dann richtig verstanden habe, dann nimmst du halt oder du verwendest den Low-Cut, um störende tiefe Frequenzen, die also da unten im Bassbereich zum Beispiel rumrumpeln oder rummatschen, die nimmst du mit dem Low-Cut-Filter weg, um den Klang quasi definierter zu machen, zum Beispiel bei der Bassdrum. Ist das richtig so?
Ja, genau. Oder auch die zum Beispiel für das Instrument nicht wichtig sind, ja, die jetzt keinen Einfluss auf den Ton oder so des Instruments haben, die zwar da sind, aber die außer meinem Frequenzbild mir vielleicht zumatschen, dem Signal per se nichts Gutes tun. Oder nicht gebraucht werden.
Ja, ich glaube, das drückt es ganz gut aus, was du gerade gesagt hast, auch noch mit dem Zumatschen. Das heißt, dass der eigentliche Klang der Trommel nicht durch Störfrequenzen zugedröhnt wird oder die man einfach nicht braucht für den Klangerhalt der Trommel, ne?
Ja, genau. Ich glaube, man kann sich's ganz einfach betrachtend vorstellen. So sehe ich's zumindest. Ich gebe jedem Instrument, egal ob das jetzt im Schlagzeug gesehen jeder Trommel ist oder auch in einem ganzen Mix in einer Band, jedem Instrument seinen Spot. Und dort, wo er nichts zu suchen hat, darf er nicht stehen. Dann drücken wir es mal so aus. Ja. Und so ist es zum Beispiel bei einer, weil der Timo mich gefragt hat, also mache ich immer, ja, mache ich immer. Bei einer Bassdrum zum Beispiel mache ich je nach Genre und Geschwindigkeit, das darf man auch nicht vergessen, aber ich sag mal 40 Minimum. Ich gehe manchmal auch bis 50 hoch. Bei einer Snare zum Beispiel mache ich einen Low-Cut oft bei 120. Also relativ hoch, wenn man das so sieht. Auch bei kleineren Toms, bei einer 10er Tom, kann das durchaus vorkommen, dass ich mal so einen Low-Cut bei 100 Hertz zum Beispiel mache. Weil eine kleine Tom, zum Beispiel eine 10er, hat meistens so ihren Hauptinformationen von Body zwischen, es ist natürlich stimmungsabhängig, darum kann ich es nicht ganz genau sagen, aber sagen wir mal zwischen 130 und 140 Hertz. Aber zum Beispiel eine 14er hat vielleicht bei 100 Hertz ihren Kernfrequenz. Und so versuche ich die voneinander auch ein bisschen einfach zu separieren. Die hat, eine 10er Tom hat nichts zu suchen, wo eine 14er ist. Und andersrum hat eine 14er eigentlich nichts zu suchen, wo eine 10er ist. Aber das, wir kommen ja noch nicht hoch. Aber so muss ich, stelle ich mir das vor und sage ich, jeder hat sein Ding und wer hat seinen Bereich. Das ist so ein bisschen wie mit Dirty Dancing zu sprechen. Das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich, so ein bisschen. Das versuche ich schon mit einem Low-Cut zu lösen. Und wie eben ganz wichtig ist auch, weil vielleicht dann auch einen Schritt weiter zu gehen. Die meiste Energie, die wir bekommen, ist über den Bassbereich. Und ein Kompressor, ich gehe jetzt schon mal einen kurzen Schritt voraus, reagiert immer auf das meiste Signal, beziehungsweise auf die höchste Energie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Snare Drum komprimieren möchte und habe der aber ganz viel unnützen Bassanteil, dann reagiert mein Kompressor viel zu viel zum Beispiel. Oder auf das Falsche. Und deswegen versuche ich immer aufzuräumen, sozusagen.
Ich wollte es gerade sagen, du räumst mit dem Equalizer auf, sozusagen.
Ja. Ne?
So. Und du hast ja auch schon was wichtig. Ich glaube, wir haben auch jetzt alles verstanden. Wenn du anfängst, dann fängst du mit dem Equalizen an. Und nicht mit dem Kompressor, weil du hast ja gerade schon gesagt, der Kompressor kommt definitiv nach dem Equalizer.
Also sagen wir es in 9 von 10 Fällen ja. Also da scheiden sich auch die Geister. Wir reden jetzt hier über Philosophien, über jahrzehntelange und sonst was. Und du wirst mit Sicherheit auch mindestens 5 Menschen auf dieser Welt sagen, nein, ich mache mir erstmal ein stabiles Signal und dann räume ich auf. Ich mache es anders. Ich hätte gerne ein aufgeräumtes Signal, auf das der Kompressor dementsprechend reagieren kann. Was richtig oder falsch ist, entscheiden wir, was aus den Boxen rauskommt.
Vielleicht noch eine Sache zum Equalizer, bevor wir dann zum Kompressor übergehen. Wenn du jetzt sagst, du hebst die besonderen Frequenzen hervor, die jedes Instrument haben soll, also du gibst eine leichte Betonung drauf, kann man vielleicht auch so behaupten.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass du alle anderen Frequenzen komplett rausnimmst, weil das wird natürlich komplett unnatürlich wirken.
Nee. Also es ist, alles was ich immer sage, ist ja immer so relativ gesehen und das ist ja auch manchmal aus dem Zusammenhang gegriffen. Für mich ist es ganz wichtig, ich versuche es immer in der Musik zu verstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache in meinem Studio relativ viel härtere Musik. Und wenn wir einfach mal uns härtere Musik vorstellen, wie die heutzutage klingt, dann glaube ich, sind wir uns alle einig, dass dieses Schlagzeug alles andere als natürlich klingt. So klingt kein Schlagzeug. Wenn die Bassdrum genauso laut ist wie der Leadgesang oder so, das hat nichts mit Natürlichkeit eines Schlagzeugs oder einer musikalischen Wahrnehmung zu tun, wenn ich jetzt in einem, ich sage jetzt mal, Bandraum bin. Ja, das muss man einfach so sehen. Aber wir sind es einfach, unsere Gehörgewohnheit ist so, dass wir einfach, wir brauchen Punch, wir brauchen Power, wir brauchen Druck, alles Mögliche. Und dann ist es schon so, dass ich sehr drastische Eingriffe nehme in meine Signale. Wie zum Beispiel, ich drehe dann bei Toms ganz viel in den Mitten raus, in den unteren, dass dieses ganze Gemulme einfach weg ist. Wir brauchen donnernde Toms, die wie so einen Impact machen. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel bei Jazz bin und einer hat schön offen gestimmt und auch noch vielleicht hoch gestimmt, dann werde ich das sicher nicht tun, weil ich möchte diese Natürlichkeit erhalten. Also es ist immer eine musikalische Entscheidung, warum mache ich was? Und in meinem Genre, das ich hauptsächlich eben mache, geht es eben um larger than life, so könnte man sich's vorstellen. Das ist, glaube ich, der beste Ausdruck. Sachen zu größer zu bekommen, als sie vielleicht klingen oder tatsächlich klingen. Und wenn man jetzt einfach mal als Schlagzeuger mal überlegt, ich habe eine Tom mit einem Ambassador oben und unten, das ist schon vorgeprägt vom Sound. Ja, die, wenn man sich dann, sage ich jetzt mal, viele der Metal-Drummer anschaut, da tut man sich schwer, jemanden zu finden, der ein einlagiges, hochtonreiches Fell auf den Toms spielt. Sondern das ist zweilagig, vorgedämpft, Pinstripe, whatever, wie sie alle heißen, EC2, G2, egal was. Um einfach schon eine gewisse Vorprägung des Sounds zu machen. Ja? Und so wie man, glaube ich, die Fellauswahl entscheidet, was spiele ich denn heute Abend? Der Dirk wird mit Sicherheit auf seinem Gregor Hilden-Set andere Felle haben, als zum Beispiel auf seinem Access-Set. Mit Sicherheit.
Jo, stimmt, auf jeden Fall.
Ja. Und wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt, glaube ich, mit dem Gregor-Hilden-Set bei Access ankommst, denkt sich wahrscheinlich dein FOH auch, Dirk, hast du heute dein Schlagzeug vergessen oder so. Also so ist es. Und man würde nie mit einem Access-Set zu einem Jazz-Gig gehen. Mal unabhängig von der Größe, aber einfach von der Befällung her. Ja. Oder wenn man Besen spielt, kommt man auch nicht auf die Idee, ein cleares Fell auf die Snare zu ziehen. Und da bin ich wieder dabei. Machst du das? Kann ich so viel Höhen reindrehen, wie ich will? Ich werde garantiert keinen Besensound rausbekommen. Das sind einfach so.
Lass uns gleich nochmal darauf ein bisschen eingehen, weil ich habe da noch eine schöne Frage zu.
Bitte.
Aber lass uns erstmal jetzt zum Equalizen, zum Kompressor gehen.
Ja.
Also erstmal kurz für uns Unbelesene, was ist ein Kompressor?
Letztendlich ist es ein, wenn man es mal sich vorstellen kann, ein Verdichter. Aber da finde ich, ein schönerer Ausdruck ist, es ist ein Toningenieur, der sehr schnell arbeiten kann und der reagiert einfach darauf, das Signal laut oder leiser zu machen. Oh, mein Signal ist zu laut, dann mache ich es leiser. Oh, mein Signal ist zu leise, keiner hört es, dann mache ich es lauter. So könnte man sich's mal vorstellen. Und dann natürlich, dass wir als Toningenieur oder Mischer nicht ständig am Fader sitzen können und jetzt hier, oh, jetzt ist die Bassin zu laut, oh, jetzt ist die zu leise. Dann sitze ich ja nur da und bin die ganze Zeit am Fader rauf und runter schieben. Benutze ich den Kompressor. Letztendlich gehört er zu den Dynamikprozessoren. Und was er macht ist, er beschneidet oder beschränkt die Gesamtdynamik eines Signals. Ganz einfach. Dynamik ist ja, wenn man es definiert, ja der Spielraum zwischen der leisesten und der lautest gespieltesten Note. Das ist ja unsere Dynamik. Und die landläufige Meinung ist, dass ein Kompressor leise Sachen immer lauter macht. Das liest man oft. Das stimmt so nicht. Der macht erstmal laute Sachen leiser. Weil die Sache ist, wir wollen ja nicht, ich sag mal, übersteuern. Ja, weil laute Signale können ja einfach übersteuern und dann klingt das komisch oder klingt das schlecht. Und ein Kompressor drückt mir sozusagen das nach unten. Wenn ich jetzt meine Dynamik einschränke, dass ich sage, du darfst nur so und so laut sein, dann habe ich aber wieder ein bisschen Platz gewonnen, um das ganze Signal lauter zu machen. Was dann im Umkehrschluss ist, mein leiser Anteil meines Signals wird natürlich auch hörbarer, weil ich insgesamt das komplette Signal lauter machen kann, weil meine Spitzen quasi nicht mehr rausstechen, so könnte man sich's vorstellen. Sondern es ist einfach eben, so wie ich jetzt mit meiner Stimme spreche, wenn ich jetzt, den habe ich auch komprimiert beim Aufnehmen, die ist immer gleich laut, mehr oder weniger, da sticht nichts raus. Und wenn ich mal zu laut sprechen würde, käme der Kompressor und macht das sofort weg. Und somit hat man immer quasi ein gleichbleibendes Signal, das gut hörbar ist, das eben auch die Leisen gut überträgt und auch die Lauten. Und dass vor allem die Lauten nicht plötzlich nach rausstechen. Das ist so rauspoppen, ist dann so immer auch der Fachterminus. Genau, und das macht ein Kompressor. Er macht laute Sachen leise und insgesamt kann ich dann mein Signal einfach lauter aussteuern und habe ein kompakteres Signal. Also er verdichtet natürlich dann auch in einer gewissen Weise das Signal.
Ja, also würde ich wahrscheinlich eher im Jazzbereich weniger mit dem Kompressor arbeiten, weil da will ich ja noch die komplette dynamische Bandbreite haben des Schlagzeugers von ganz leise bis ganz laut, während man im Rock- und Pop-Bereich, glaube ich, eher darauf aus ist, dass man
ja
komplett ein, ja, wie du schon sagst, einen kompakten Sound hat.
Genau. Also sagen wir mal, im Metal und Rock geht es eher um An und Aus. Und entweder es ist laut oder es ist Pause. Jetzt mal ganz übertrieben. ich möchte jetzt nicht sagen, dass Metal keine Dynamik hat, aber von der Idee ist es eher, es ist entweder laut oder nicht. Und im Jazz möchte ich ja doch mal, was weiß ich, zum Beispiel ein Solo begleiten, das sich langsam aufbaut. Und da möchte ich diese Dynamik der Band einfach mitnehmen, dass der von ganz leise bis und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas, den letzten Chorus, dass ich das alles mitnehmen kann. Ob man ihn nicht einsetzt, möchte ich jetzt auch nicht behaupten. Aber sagen wir mal, ich würde ihn im Jazz ganz anders einsetzen als im Metal. Also da geht es vielleicht eher zum Beispiel im Jazz, ihn nur als Überwacher zu haben für, jetzt wird es doch mal ein bisschen lauter oder jetzt sticht das doch mal raus, das fange ich mir ein bisschen ab. Aber sonst macht er nichts. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel normal spielst oder leise spielst, macht der Kompressor nichts. Der achtet nur darauf, wenn du mal richtig Gas gehst beim letzten Chorus, dann nimmt er vielleicht ein bisschen was, fängt ein bisschen was ein. Während beim Metal, also zumindest ist es bei mir so, mein Kompressor macht immer etwas. Und zwar nicht wenig. Also ich bin einer, der so ein bisschen dieses Schiffchen fährt, nenne ich es jetzt mal. Entweder du machst es oder lässt es. Ich komme mit diesen homöopathischen Dosen manchmal nicht ganz so zurecht. So, ja, ich mache da jetzt mal 0,5. Und dann sage ich, ja, kannst schon machen, aber was ist das? Ist 0,5, was ist das? Also bei mir ist es zumindest so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das falsch ist oder so und jeder macht, soll das machen und das Ergebnis zählt, aber ich mache es gescheit. Also ich habe zum Beispiel, um mal ein paar Werte zu haben, in der Metal-Produktion auf der Bassdrum bestimmt 10 dB, die wegkomprimiert werden. Auf der Snare ähnlich, auf den Toms ähnlich, auf den Overheads ähnlich. Also das ist alles, da ist greifbare Kompression da, um einfach diese Dichtheit und diese Kompaktheit zu bekommen. Aber man verliert natürlich Natürlichkeit, das darf man nicht vergessen. Aber wie es vorher schon erwähnt hat, Metal ist halt auch irgendwie nicht mehr natürlich inzwischen, von der Hörgewohnheit.
Gerade mal interessant für mich nochmal, dass ich es richtig verstanden habe. So, Metal, nehmen wir, du hast eben von Druck, von Kraft und sowas gesprochen und von auch von Lautstärke. Metal ist ja eher mal eine laute Musik. Jetzt sagst du, du nimmst aber 10 dB raus. Das klingt ja erstmal unlogisch. Du hast es aber jetzt ja eben erklärt, warum du es machst. Ich wollte nur mal wirklich nochmal vielleicht nochmal rekapitulieren. Das heißt, du nimmst die Lautstärke raus von die 10 dB beim Kompressor, damit die leiseren Schläge, die rauskommen durch, was weiß ich, schnelleres Spielen oder vielleicht mal nicht so richtig gut getroffen, einfach genauso laut erscheinen, genau, wie die lautesten Schläge, die der Schlagzeuger eigentlich haben wollte.
Ja, das ist das eine natürlich. Und das andere, ich kann dann einfach viel mehr aussteuern. Ich gewinne ja durch das, dass ich ein Signal um 10 dB leiser mache, kann ich es ja insgesamt, weil es dann kompakter wird, ja um 10 dB wieder lauter machen. Also habe ich auch hörbar eine höhere Lautstärke oder Lautheit heißt dann offiziell erreicht. Also man muss ja immer davon ausgehen, ich habe das ausgepegelt auf einen bestimmten Endwert. Nehmen wir mal an, auf meinem Mischpult, der zeigt mir jetzt -2 an. Und jetzt habe ich das komprimiert und bin trotzdem beim Spitzenwert von -2. Aber durch das, dass ich so kompakt habe, wirkt natürlich mein ganzes Signal viel lauter, weil es einfach keine Dynamik mehr hat, sondern es ist, wie ich es vorher erwähnt habe, einfach an. Bumm. Und somit hat man natürlich den Eindruck, dass das mächtiger, größer, lauter, punchiger, wie auch immer, klingt.
Mhm. Super, also wir haben den Equalizer, wir haben den Kompressor. Wir können natürlich jetzt nicht auf alle hunderttausende Effekte noch eingehen. Aber sag mal vielleicht mal, was wäre jetzt dein nächster Effekt, den du gegebenenfalls, muss ja auch nicht, gegebenenfalls noch einsetzen würdest, um den Sound zu optimieren?
Bei Toms benutze ich live gerne, nicht immer, aber auch gerade bei Metal oder so, ein Gate. Das bedeutet, ich kann hier nochmal unerwünschte Nebengeräusche auf einer Tom zum Beispiel wegschneiden oder Resonanzen, die im Raum sich durch Toms, gerade durch die Resonanzfälle aufbauen, einfach ein bisschen im Zaum halten, dass ich sozusagen die Ausschwingphase von dem Tom künstlich dämpfe, nenne ich es jetzt mal. Ja, wenn jetzt das Schlagzeug sehr offen ist, ja, und ich habe aber eine Rockproduktion und dann kommt eben einer mit Ambassador-Kesseln an, die hui und so klingen, dann ist mir das zu lang für die Musik, weil da sind wir auch wieder, dann schwingt das mit und so weiter und schmiert mir die anderen Sachen zu. Und dann nehme ich einfach ein Gate, um diese Ausschwingphase zu kürzen. Dann habe ich zum Beispiel das Bumm und dann ist es weg. Und nicht Bumm. So, letztendlich ist es für die vielleicht wie so ein Moongel, könnte man sich vorstellen, dass man einfach die Resonanz von der Tom verkürzt. Und hat natürlich einen Nachteil, dieses, also Gate ist ja nichts weiter als eine Tür, nennen wir es mal so. Das lässt etwas rein, ab einem bestimmten, oder ab einer bestimmten Lautstärke. So, dass ich diese Tür öffnen kann. Und dann gibt es zwei verschiedene andere Parameter, wie lang bleibt meine Tür auf und wie schnell schließt die Türe wieder, nachdem die Lautstärke sozusagen wieder unterschritten ist. Und damit kann ich natürlich ganz viel arbeiten. Will ich jetzt bloß ein Tok auf dem Tom haben oder möchte ich ein Tong oder Tong oder solche Sachen? Und dann ist es auch bei mir abhängig davon, welche Art von Musik, ich drehe mich da ein bisschen im Kreis, und vor allem welche Geschwindigkeit. Wenn das jetzt schnelles Metal ist, dann ist es einfach schon aus meiner Sicht wichtig, relativ kurze Toms zu haben, dass diese ganzen Chops gut übertragen würden und nicht durch Gewummer überlagert werden, weil dann hast du ja auch keinen Effekt mehr. Dann hörst du bloß die ganze Zeit und der Schlagzeuger spielt aber vielleicht so. Und das würde ich mit gegebenenfalls mit einem Gate machen, dass man da einfach sauber Störgeräusche macht. Macht man im Studio oft auch in der Nachproduktion. Bassdrum zum Beispiel sauber gaten, dass kein Snare-Drum-Bleed drauf ist oder auf der Snare-Drum keine Hi-Hat drauf ist. Ist auch ganz manchmal ganz blöd, weil wenn du dann an der Snare-Drum schraubst, verändert sich, wenn zu viel Hi-Hat ist, auch der Hi-Hat-Sound und das, drum kann man das mal sauber machen. Und ein Gate ist dann einfach dazu da, um ein Signal alleine dastehen zu lassen, um diesen ganzen ungewollt, man nennt es dann Schmutzsignal, nicht mit drauf zu haben. Zum Beispiel bei Bandmaschinen früher war das relativ wichtig, auch die hatten ja immer so ein Rauschen mit dabei und dass man das schon bei der Aufnahme abgeschnitten hatte, dass man das nicht mit drauf hatte die ganze Zeit, weil sonst hast du die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Solche Sachen. Genau, das ein Gate zählt aber übrigens auch zu den Dynamikprozessoren, also in derselben Familie wie ein Kompressor zu Hause ist. Es beschränkt die Dynamik von einem Signal im Sinne von, was darf ich oder was höre ich von dem Signal und was höre ich nicht mehr. Höre ich nur den lauten Anteil, höre ich laut und ein bisschen leise oder höre ich viel leise, je nachdem. Und ja, wie ich es vorher erklärt habe, am besten kann man sich vorstellen wie mit einem Moongel. Klebe ich eins drauf, klebe ich zwei drauf, klebe ich drei drauf, habe ich zum Beispiel Wattebällchen noch in der Tom, dass das Resonanzfeld abgedämpft wird. Das ist letztendlich ja auch ein Gate, also ein natürliches Gate. Ja. Ich schlage ja oben drauf, dann hüpfen die Wattebällchen hoch, dann höre ich kurz bumm, dann fallen die Wattebällchen wieder drauf und dann macht es bumm und ist der Ton weg.
Ja, okay, das stimmt natürlich, ja.
Ich bin aber kein Freund bei Gates bei zu dynamischer Musik, weil wenn der Schlagzeuger sehr leise spielt, dann macht meine Tür nicht auf, weil ich brauche einen gewissen Pegel und dann höre ich diese Toms nicht oder die Schläge nicht. Ja, und dann hört sich das total unnatürlich an, dann hört sich das so bum, 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 bum. So. Und man hört aber vielleicht dumm, bum, 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 bum. Aber diese leisen beim Crescendo höre ich dann einfach nicht.
Gäbe es noch einen weiteren wichtigen Effekt jetzt? Wie gesagt, wir können nicht auf alle Effekte eingehen, aber wie gesagt, noch einen Pflichteffekt, sag ich mal, oder käme mal mit den dreien jetzt schon mal erstmal super durch, quasi, sag mal, so alle Lebenslagen durch.
Ja, was den Sound angeht, auf jeden Fall. Also da kommst du mit allen drei super zurecht. Schöne Bassdrum, ein bisschen knackig machen mit dem Kompressor und wenn die Toms zu lange mitschwingen, kommt Gate drauf, wunderbar. Dann hat man schon mal viel erreicht. Was man dann schon machen kann, ist zum Beispiel noch einen kleinen Hallraum auf die Snare zum Beispiel zu geben, dass man die Snare so ein bisschen anfettet, nennt man es zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, dass die ein bisschen mehr Bauch bekommt oder einfach ein bisschen größer dasteht. Das würde ich dann zum Beispiel mit einem kleinen kurzen Hall machen. Der darf natürlich auch nicht wie aus den 80ern oder so klingen, sondern das, unter einer Sekunde ist das dann bei mir von der Nachhallzeit. Also das ist wirklich puh, puh, so von der Idee her. Und wenn man das noch haben will, ich würde da auch immer aufpassen bei so einem Hall, da kann man es auch übertreiben und dann verliert man wieder den Druck und vielleicht auch ein bisschen die Präsenz von dem Schlagzeug. Jetzt hat man sich wohl bemüht, dass das total toll klingt und präsent ist und dann verschmiere ich es mir wieder, weil es zu indirekt durch irgendeinen Hallraum wird, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Und ich bin eh einer, der gerne das Schlagzeug trocken hat. Also ich habe immer ein bisschen Reverb auf das Snare oder wenn es jetzt mal, wie jetzt auf der Tour mit dem Dirk zum Beispiel, manche Songs einen gewissen Vibe hatten, wo die Toms ein bisschen größer klingen mussten oder im Raum stehen mussten, dann mache ich das als Effekt dazu, aber das läuft dann bei der Nummer. Aber das läuft nicht dauerhaft mit durch. Ja, das sind solche Sachen. Ja, Hall wäre vielleicht noch eine Sache.
Also wir haben jetzt schon mal einen guten Grundsound. Der Equalizer, der Kompressor, das Gate, damit kriegst du einen super Grundsound hin und alles andere sind ja quasi Detailfragen dann schon wirklich, ne? So, ich meine, da müssen wir noch mal ein anderes Mal drauf eingehen, weil es wird jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Ich hätte jetzt noch eine Frage, aber du hast schon viel über Stimmung gesprochen und vielleicht ist das jetzt ein Aufruf an alle Schlagzeuger und Schlagzeuger draußen, wo du uns auch wachrütteln kannst. Es gibt immer so einen schönen Spruch, der lautet, ein Mischpult ist kein Klärwerk.
Stimmt.
Wie wichtig ist es, wenn ich in eine Live- oder Studiosituation als Schlagzeuger oder Schlagzeuger komme, dass mein Instrument schon halbwegs gut gestimmt ist, sag ich mal, um dem Tontechniker oder der Tontechnikerin einfach mal die Arbeit auch leicht zu machen?
Aus meiner Sicht extrem wichtig. Ist genauso wichtig, wie ein Gitarrist auch immer seine Gitarre richtig stimmt. So, man kann sich einfach vorstellen, mit einer verstimmten Gitarre AC/DC-Riff aufzunehmen, puh. Dann würden wir den Stop-Button drücken und sagen, darfst du nur noch mal nachstimmen, bitte? Stimmt einfach nicht. Und so ist es da auch. Und wie ich es vorher eingangs erwähnt hatte, ein Mikrofon ist nichts weiter als unser Ohr. Halt vielleicht ein bisschen näher an dem Geschehen dran als unsere Ohren, aber und das nimmt das auf, was es hört. Und wenn jetzt meine Snare-Drum guing, guing klingt, was wird dann in meiner DAW rauskommen? Genau derselbe Sound. Und dann denkt man sich, oh, aber die Snare-Drum klingt nicht so gut. Was macht dann der Tontechniker? Er greift zum Sample. Und das finde ich zum Beispiel relativ schwierig, weil ich sehe es auch so, und ich bin natürlich auch ein bisschen Schlagzeuger, man wird ja echt beschnitten. Man kauft sich eine 1.000 Euro Snare und heute spiele ich mit meiner und so weiter und Gedöns. Und dann samplet der es, weil ich zu doof, sage ich jetzt mal, war, irgendwie die schön klingen zu lassen. Dann muss ich wiederum sagen, wenn ich mir die Arbeit machen muss, etwas zu samplen oder zu programmieren, dann programmiere ich es gleich. Habe ich Zeit gewonnen? Und ich habe keinen anderen belästigt, so von der Zeit, oder habe ihm Zeit geklaut. Also von dem her würde ich das als extrem wichtig erachten, dass man sein Schlagzeug genauso im Griff hat wie alle anderen auch vom Sound her. Und natürlich immer auch angepasst an die musikalische Herausforderung. Wie ich es vorher erwähnt habe, mit einem Metal-Set zum Jazz-Gig oder zur Jazzaufnahme zu kommen, kannst du daraus mal Jazz machen? Ich probier's. So, oder andersrum eben auch, wenn ich jetzt sage, ich habe nur 3 Toms dabei und brauche aber irgendwie Filz, wird schwierig. Und solche Sachen. Also drum ist es da schon ähnlich wie bei allen anderen Instrumenten auch. Ja, bringt euer Sachen mit, habt vielleicht auch mal eine zweite Snare dabei, wenn man sie hat. Ist ja auch immer so, wir Schlagzeuger sammeln ja normalerweise immer ganz gern. Habt mal eine andere Hi-Hat dabei. Und ich rede jetzt nicht davon, ihr braucht 14 Hi-Hats verschiedene mitzubringen. Aber habt mal eine zweite bei. Vielleicht auch mal eine kleinere, wo man sich denkt, ja, ist das jetzt wirklich, das kann manchmal ganz cool sein. Ja, oder auch mal eine, die vielleicht nicht ganz so hell klingt. Das ist zum Beispiel mein, wenn ich wohin fahre. Ich habe immer eine Hi-Hat dabei, die, sagen wir mal, hell klingt. Das ist, um es jetzt einfach zu machen. Und eine, die ein bisschen dunkler klingt. Dasselbe ist bei einem Crashbecken. Zum Beispiel, wenn ich so Crash aufnehme, wo ich das Crashbecken als Hi-Hat benutze, dann habe ich immer eins, das relativ dunkel klingt. Weil das sonst einfach zu voluminös und zu über allem drüber steht. Und so kann man durch Auswahl, Spieltechnik, Fellwahl schon mal so viel den Sound beeinflussen. Und wie du schon sagst, dem Tonmenschen dann es auch echt leichter zu machen. Gerade bei Toms, wenn die dann einfach zu lange klingen, ist im Live manchmal echt schwierig. Das muss man lernen, wie alles andere auch. Ich weiß nicht, wie bei euch das ist, aber wenn man mal an Gitarrenunterricht zurückdenkt, was macht der Gitarrist als erstes mit seinen Schülern? Gitarre stimmen. Wie oft stimmen wir mit unserem Schüler das Schlagzeug?
Ja, absolut richtiger Einwand.
Selten.
Ja, ja, stimmt. Also von daher ist wichtig, das im Unterricht aufzunehmen.
Also, und ich glaube, man muss das genauso einfließen lassen. Und es ist ja auch kein Hexenwerk, Schlagzeugstimmen, sag ich jetzt mal. Man kann ja die Grundzüge relativ schnell verstehen. Ja, ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Nerd- oder Freak-Sachen, aber einfach, dass mal ich Obertöne rausziehe oder ich merke, dass einfach ich eine komische Resonanz drin hat, das kann ich ja relativ schnell erlernen.
Das waren natürlich so viel Informationen hier und so viel Nerd-Talk. Harry, was ich und die Zuhörerinnen und Zuhörer und der Timo bestimmt richtig klasse finden würden, wenn du uns vielleicht so eine Art PDF-Sheet machen könntest, wo so die wichtigsten Einstellung vielleicht für den Equalizer, für den Kompressor und so weiter mal notieren würdest, damit man vielleicht einfach mal so ein paar Erfahrungswerte von dir hat. Das ist klar, jeder macht es bestimmt anders, aber dann hat man vielleicht einfach mal so ein paar Werte, mit denen man mal arbeiten kann, denen man auf den Grund gehen kann und kann versuchen, da vielleicht mal so einen Ansatz zu kriegen, dass man so in so einer richtigen Richtung quasi seinen Sound einstellt. Weil ich finde es unheimlich schwierig, da durch diesen Wust von Amplituden durchzukommen. Das wäre mega, wenn du das machen würdest.
Ja, kein Problem. Wie gesagt, das sind alles nur natürlich Näherungswerte, weil es ist ja immer in dieses Blaue hinein. Wie klingt denn das? Ich weiß jetzt nicht, wie deine Bassdrum klingt oder Timo oder meine wird anders klingen. Wie klingen irgendwelche Standtoms? Ich weiß zum Beispiel, dass mein 16er Standtom hier im Studio fast so tief wie meine Bassdrum klingt. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber das sind so Sachen. Aber klar, das ist kein Problem, weil es ist...
Mega.
Über die Jahre haben sich bei mir einfach Sachen rauskristallisiert, die mache ich eigentlich immer gleich. So, und die sind dann ein bisschen gerade live abhängig von der Venue natürlich, dann gleiche ich das an, aber die Idee ist immer dahinter. Jetzt nur als, ich greife jetzt mal ins Blaue, bei einer Bassdrum drehe ich immer was zwischen 200 und 300 Hertz raus. So, manchmal sind es halt 200, manchmal sind es 220, manchmal sind es 300, so. Aber dieser Bereich ist immer gesetzt, zum Beispiel. Und solche Möglichkeiten kann ich natürlich gerne zur Verfügung stellen. Dann mache ich einfach mal, wenn ihr denkt, Bassdrum, Snare Drum, Toms und Overheads, so.
Ja, wäre mega.
Und soll ich auch Kompressoreinstellungen mit dazu machen?
Wenn du es machen würdest. Okay. Also das wäre der Knaller halt irgendwie. Weil ich denke mal, dann hat man wirklich einfach mal so Werte, wie es sein könnte. Und man weiß einfach ein bisschen Bescheid darüber und fischt nicht so völlig im Trüben. Weil das war so ein Nerd-Talk jetzt. Ich glaube, das ist sehr schwierig, das alles nachzuvollziehen. Und das wird so ein PDF-Sheet unheimlich, das wird uns unheimlich helfen.
Kein Problem.
Und es schreit natürlich nach weiteren Folgen mit dir, wenn du Bock hast, denn jetzt haben wir ja quasi nur einen Gesamtsound mal kreiert, aber dann können wir ins Detail gehen. Wie nehme ich eine Bassdrum ab? Welche Einstellung muss ich dann vornehmen? Also wirklich mal ins Detail von den einzelnen Instrumenten gehen. Also wir hätten was, also Dirk und ich, wir haben voll Bock da drauf. Liebe Zuhörer und Zuhörer, sehr gerne. Ich gehe mal davon aus, ihr auch. Ihr könnt uns natürlich auch nochmal eine E-Mail dann schreiben, uns Feedback geben an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Und der Harry muss natürlich auch Zeit und Muße haben und sich dazu aufopfern. Aber ich glaube, das ist etwas, was uns alle wirklich angeht und was auch immer wichtiger wird in unserem Schlagzeuger-Dasein. Wir reden immer dann auch jetzt von YouTube und Instagram und sowas und nicht nur das Handy hinhalten, also dass man da ein bisschen rumschrauben kann. Das gehört ja irgendwie mittlerweile zum Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen-Dasein ein bisschen mit dazu. Und viele mixen sich wahrscheinlich auch in ihren Bands selbst live und haben natürlich nicht den Luxus, sich einen Tontechniker leisten zu können und so weiter und so fort. Also ich glaube, da können wir noch ein paar hundert Folgen von machen.
Kein Problem.
Ja, Mensch, Harry, das waren viele, viele Informationen heute und ich denke mal, mir raucht der Kopf und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und wie Timo schon sagte, es wäre mega, wenn wir dich nochmal im Interview haben dürften, um vielleicht gezielt auf einer Tom Bass Drum oder sonst wie einzugehen. Wie kriegt man mehr Brillanz in den Becken und wie kann das Tom mehr Ton bekommen oder dass es mehr, ja, was auch immer macht halt irgendwie. Das wäre natürlich mega, wenn du dich da nochmal zur Verfügung stellen würdest. Ich möchte mich mit Timo nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute Morgen zu dieser völlig unchristlichen Zeit, 8 Uhr morgens, zum Interview mit uns verabredet hast. Mega vielen Dank für deine ganzen Hintergrundinformationen, die du uns heute Morgen hier geliefert hast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Nee, absolut mega. Chapeau dafür, dass du uns einen Lichtblick geliefert hast, dass Timo und ich uns jetzt in Frequenzen auskennen, die wir sonst noch gar nicht mal wahrgenommen haben, von denen wir wussten, dass sie überhaupt existieren. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, das wäre mega, wenn du nochmal zu uns kommen würdest und weiter uns einen Einblick gibst in die Tontechniker. Vielen lieben Dank dafür.
Vielen Dank auch.
Ja, vielen lieben Dank. Ich habe eine Menge gelernt heute. Also, ich muss mal wieder rumschrauben, merke ich.
Okay.
Danke, dass du bei uns warst. Hoffentlich bis bald.
Ich danke euch. Macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Dieses Thema ist auch mal wieder ein Fass ohne Boden. Hier könnten wir jetzt locker ein dreijähriges Seminar draus machen. Wenn es euch gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat und ihr möchtet vielleicht, wenn es euch gefallen hat, eine weitere Folge zu dem Thema Drum Recording, Drum Mixing etc. pp., auch dann freuen wir uns auf eure E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Der Dirk ist fleißig, sehr fleißig, was Gearchecks anbelangt. Ich habe da ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen, aber irgendwie kriegt der Dirk auch immer das Zeugs geschickt. Ich weiß auch nicht, liebe Leute da draußen, liebe Firmen, was hat der Dirk, was ich nicht habe? Okay, ein geiles Recording-Studio, er sieht besser aus, er hat Haare.
Nee.
Er kann den Paratitel auch 2 Beats schneller als ich trommeln. Okay, lasse ich alles gerne mal so im Raum stehen. Aber ich würde auch mal gerne wieder was haben. Na gut, egal. So habe ich übrigens keinen Stress damit. Und der Dirk hat von der Firma Adoro ein Snare-Drum-Fell bekommen, nämlich das 14-Zoll Heritage-Fell. Und da, lieber Dirk, kannst du uns bestimmt auch ein paar Sachen drüber erzählen.
Der Timo hat es ja schon gesagt. Ich stelle euch heute das 14-Zoll Snare-Drum-Fell von Adoro aus der Heritage-Serie vor. Und Heritage bedeutet ja Erbe und damit haben sie natürlich etwas ganz Besonderes vor. Und zwar, Adoro stellt schon, was ich gar nicht wusste, seit 2011 tatsächlich Fälle her. Und mit dieser Fellserie Heritage hat Adoro sich es zur Aufgabe gemacht, dass man den alten Kalbsfell-Sound sehr nahe kommen möchte. Das heißt, Adoro Drums sagt ja selber von sich, unsere Drums sind leiser und dementsprechend brauchen wir auch ein dementsprechendes Fell. Und so hat man die Heritage-Serie erfunden. Es ist ein einlagiges, aufgerautes Fell und es ist sehr hochwertig verarbeitet, hat einen grandiosen Vintage-Look, wie ich finde. Also es sieht wirklich sehr kalbsfellmäßig auch, aber das ist ja im Moment auch bei anderen Firmen sehr, sehr trendy. Und wie das Ganze so klingt, das hört ihr hier mal. Ich habe es zum einen mit Besen angespielt, aber auch mit Sticks natürlich. Und da wollen wir doch jetzt mal reinhören. Ihr hört zunächst das Fell in einer tiefen Stimmung. Zunächst ohne Snare-Drum-Teppich. Mit Snare-Drum-Teppich. Und jetzt einmal als Groove. Und jetzt in der gleichen Fellstimmung benutze ich einmal Besen, damit ihr hört, wie das Fell damit klingt, weil das finde ich ist tatsächlich damit sehr schön spielbar und ich bin ja auch ein großer Besen-Fan und hört da doch mal rein. Musik Jetzt hören wir das Heritage Film mal in einer höheren Stimmung. Also was mir wirklich hier aufgefallen ist, die Fälle klingen wirklich dunkler. Das heißt, nicht so, wie man das eigentlich von den normalen Fällen kennt. Sie haben halt nicht so viel Obertöne, sondern sie sind wirklich dunkler, wärmer im Sound. Und was ich auch wirklich sehr positiv festgestellt habe, dass die Sticks lassen ja sonst immer gerne so weiße Spuren auf allen Oberflächen hinter von den Fällen, das heißt, wenn du auf Becken spielst oder so. Und das ist bei diesem Fell natürlich auch nicht gegeben. Das heißt, wer da als Drummer auch einfach Wert drauf legt, ist hiermit natürlich auch super bedient. Es ist wirklich für mich kein Fell, was für Metal jetzt gedacht ist oder für Rockmusik. Ich denke mal, das wird auch damit gehen, aber es ist wirklich eher für den etwas dezenteren, ruhigeren Anlass gedacht. Und von daher solltet ihr unbedingt die Heritage-Fälle einmal ausprobieren, weil sie sind wirklich einfach eine Alternative auch mal zu dem, was es bisher auf dem Markt gibt. Und der Straßenverkaufspreis liegt bei circa 26 Euro. Aber ihr habt damit ein Fell, was wirklich auch einfach anders ist. Ne? Der Attack ist reduziert und dafür klingt es schön warm. Also, einfach mal antesten beim Händler eures Vertrauens. Bam.
Jetzt kommen wir zu einem harten Teil für Dirk und mich. Wir haben ein Feedback bekommen. Und wir fordern ja immer auf, wir sind ja selbst schuld eigentlich. Wir fordern immer euch auf, so rum ist es richtig, uns ein Feedback zu schicken mit Kritik und so weiter und so fort. Und ja, bis jetzt war das ja immer sehr positiv. Na, die Zeiten ändern sich.
Das Klima wird ein stürmischer Wind. Genau. Ja. Guck mal, wir beide aus dem gleichen. Mensch, wir sprechen aus demselben Munde. Wir kennen uns doch schon länger. Es weht ein stürmischer Wind und du würdest sagen, das raue Klima. Sehr geil.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, haltet euch fest, schnallt euch an. Ich verlese das, was unser Hörer Bernhard uns geschrieben hat. Und das Schöne ist, der Dirk hört das jetzt auch zum ersten Mal.
Richtig.
Und jetzt sehe nur ich, wie seine Gesichtszüge gleich entgleiten werden. Aber ich werde das dann danach sehr bildlich beschreiben. Ich beginne mit dem Zitieren. Liebe Oberschlagabtäusche, heute melde ich mich mal mit Kritik im kritischen Sinne. Tatsächlich verliere ich zunehmend das Interesse. Das liegt daran, dass ihr erstens euren Magazincharakter immer mehr schleifen lasst, also dass verschiedene Themen und Aspekte der Schlägerwelt Platz finden. Zweitens stattdessen lange Interviews führt, die sich ganz überwiegend, Ausnahme Randy Black, sehr ähnelnd und nach dem Konzept aufgebaut sind. A. Wie ich durch tolle Zufälle und meine grandiosen Fähigkeiten zum Profi geworden bin. B. Mit wem ich alles Tolles Bekanntes gespielt habe und C, wie ich heute auf der Welle meines eigenen Erfolgs eine ruhigere Kugel schiebe. Drittens ist es so, dass ihr nicht nur mit den Interviews, sondern insgesamt eine geradezu 98%ige Ausrichtung auf das Profiwesen zeigt, inklusive Hochleistungsdekoration an den tollsten Hochschulen. Da finde ich mich als Amateur schon lange nicht mehr wieder. Vielmehr führt es immer nur vor, welch elendig kleines Dasein ich doch am Schlagzeug friste. Vielleicht wollt ihr diese aktuelle Ausrichtung doch einmal deutlich überdenken, auch wenn sie für euch natürlich sicher vergleichsweise leicht abzuarbeiten ist. Dennoch natürlich liebe Grüße, euer Bernhard. PS, Glanzlicht in 85, aber mal wieder ein Urwestfälischer vom Dirk zur Hi-Hat. das ist wie Ause Kerze und Appes Bein.
Mein lieber Kai. Ja,
Zitat ja, Ende.
Zitat, ich hole mal gerade Luft und versuche mein Gesicht zu gewerten. Nee, erstmal, lieber Bernhard, danke für die Mail, weil das hilft uns natürlich auch weiter. Und bestimmte Sachen kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Und wir versuchen das ja auch immer eigentlich so frisch wie möglich zu halten. Ich glaube, wo du hast recht, wir haben relativ viele Profi-Schlagzeuger. Das wäre vielleicht mal an Timo und mich jetzt mal eine Ausrichtung, auch vielleicht mal völlig unbekannte Trommler, die man gar nicht kennt, die man in der Szene gar nicht kennt, sondern vielleicht die im Amateur-Hobbylager, was die so machen. Ich glaube, das wäre wirklich mal eine interessante Sache. Ich glaube, Bernhard, das finde ich ein guter Anstoß. Alles kann ich natürlich auch nicht so auf mir sitzen lassen. Also wir haben jetzt versucht, mit dem Ticker natürlich erstmal, vielleicht kommt dir das ja auch ein bisschen entgegen, dass wir so eine Brücke schlagen, weil erstmal kommt der Podcast jetzt jede Woche quasi in Anführungszeichen und dass wir die News da abarbeiten können. Und es ist natürlich schwierig. Die Interviews, hast du recht, die sind wesentlich länger geworden, aber Timo und ich, wir beide haben halt gefunden, Mensch, wenn wir dann mal so einen Typen wie den Ralf Salmens zum Beispiel, ich fände das doof, den nur eine halbe Stunde, der Mann hat so viel zu erzählen aus meiner Sicht und ich glaube, da geht Timo ziemlich d'accord mit mir, der hat so viel zu erzählen, den in einer halben Stunde abzufrühstücken. Ich sag's mal jetzt einfach so, wie es ist. Und bestimmt gibt es hier und da in jedem Interview, aber das kennen wir vom Fernsehen, glaube ich, eigentlich noch mehr, gibt es vielleicht auch mal Strecken. Das mag sein, aber wo ich dachte, nee, die rauszuschneiden, fände ich auch blöd, weil das ist ja dem Live-Charakter geschuldet. Ich hoffe, dass wir dir mit dem Ticker, wie ich gerade schon erwähnt habe, ein bisschen das Ganze, dieses Magazinformat wieder aufnehmen können. Das finde ich, wie gesagt, das Ganze hat Timo so ein bisschen initiiert und die Idee finde ich mega. Auch, dass man das Ganze als Video vielleicht sehen kann, so ein paar Sachen und ich hoffe, dass du uns dann wieder mehr gewogener bist. Timo, ja, komm, das habe ich aber jetzt nett ausgedrückt. Ich war jetzt gar nicht so böse, ne?
Nein. Man sieht nur, wie es aus den Ohren raus raucht. nein, alles gut. Nein, wir können ja mit Kritik umgehen und wir rufen ja immer dazu auf. Der Dirk hat es ja schon gesagt. Wir sind auf euer Feedback ja angewiesen. Wir machen den Podcast für euch.
Genau.
Ganz wichtig. Ich kann auch, lieber Bernhard, einige Punkte auch nachvollziehen. Ja, die Interviews sind. Wir haben sehr viele Interviews in letzter Zeit gehabt, die auch sehr lange sind. Dirk hat schon begründet und gut dargelegt, warum die so lange sind. Weil die Leute, die wir haben, haben auch wirklich was zu sagen, finde ich zumindest. Also mich interessiert's. Und ich finde es immer wieder spannend tatsächlich. Okay, die Sache, die du ansprichst, dass die immer nach dem gleichen Konzept aufgebaut sind, die Interviews. Okay, da müssen wir an uns arbeiten, dass wir andere Fragen stellen oder andere Kurven kriegen oder andere Aufbauten. Das sind wir als Interviewer quasi gefragt. Und das nehmen wir auch gerne an und versuchen das natürlich auch ein bisschen umzustrukturieren. Eine Sache, die verstehe ich vielleicht nicht ganz, dass du dich nicht mehr ganz wiederfindest, beziehungsweise schreibst du ja, dass du meinst, es wäre eine 98%ige Ausrichtung auf das Profiwesen. Meinst du damit jetzt die Interviewpartner, die wir einladen, oder meinst du, dass wir den Podcast nur für Profis machen? Denn da würde ich sagen, da würde ich jetzt widersprechen wollen, wenn du das so siehst, denn ich finde, dass wir schon versuchen, alle mitzunehmen und auch durch die Fragen versuchen, alle zu erreichen und wir auch natürlich zwischendurch, wenn mal etwas uns klar ist, also was wir selbstverständlich leben, versuchen wir, glaube ich, zwischendurch auch immer wieder mal etwas aufzuklären oder Sachen nochmal kurz zu erläutern, wenn oder auch Namen, die fallen, wer ist das denn? Dirk und ich kennen uns halt schon relativ gut aus, will ich natürlich sagen, aber wir können das nicht voraussetzen. Deswegen gehe ich da nicht ganz mit dir konform und wo ich dir auch vielleicht widersprechen möchte, ist, dass man sich, egal mit wem wir ein Interview führen, man sollte sich nie demotiviert fühlen, sondern immer motiviert.
Motiviert, genau.
Es ist immer nur, okay, der eine hat halt mehr erreicht, aber der hat vielleicht auch deutlich mehr Zeit darin investiert als man selbst. Nur weil jetzt einer keinen Hochschulabschluss hat oder weil einer nicht in einer großen Band spielt oder sonst was, heißt es ja nicht, dass der schlechter ist als der andere. Das heißt
ganz und gar nicht.
auf keinen Fall. Das heißt, das, also, was, wie kriege ich die Kurve? Du, es ist, ich sehe das immer für mich auch als Motivation. Wenn ich höre, wie jemand sein Ziel erreicht hat, kann ich ja vielleicht was daraus mitnehmen, an das ich vorher nicht gedacht hätte. Oder ich gehe wieder motivierter an mein Instrument.
Genau.
Also uns geht es immer um die Motivation und nicht um jemanden zu frustrieren. Also auf keinen Fall. Also da, ja, wenn das so rüberkommt, dann tut mir das sehr leid oder uns tut es dann sehr leid. Aber ich würde sagen, das ist natürlich auch ein sehr individueller Blickpunkt auf diese Sache.
Ja, gebe ich dir recht. Also ich finde eigentlich, auch was du vielleicht auch angesprochen hast, lieber Bernhard, ist der Einstieg zum Interview. Klar, manchmal fragen die immer, wie hat so alles angefangen, wie bist du ins Profilager gekommen? Aber ganz ehrlich, ich finde das tatsächlich sehr spannend, weil manchmal kann ich mich da drin wiederfinden, manchmal ist es ganz was anderes und manchmal sind ja auch so Geschichten, wie Leute auf einmal wirklich durch einen Zufall dann doch auf einmal in so einem Profilager gekommen sind. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Und ich hoffe für die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wie gesagt, wir geloben Besserung. Wir versuchen, neue Sachen auf den Weg zu bringen. Und ich hoffe, uns gelingt das. Und du bleibst uns gewogen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Mail, lieber Bernhard.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr jetzt nicht Bernhard heißt, oder vielleicht heißt ihr auch Bernhard, aber ihr seid nicht der Bernhard, schreibt uns bitte auch einmal, wie ihr zu der Sache steht. Wir haben uns jetzt versucht, ein bisschen zu erklären. Schreibt uns bitte, ob ihr das wie der Bernhard seht oder noch krasser oder deutlich weniger krass oder ob ihr auf unserer Linie seid oder ob ihr dazwischen irgendwie schwimmt. Wie gesagt, wir machen den Podcast für euch und euer Feedback macht uns besser, macht damit den Podcast besser und macht es damit für euch hörenswerter.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Bäm.
Nachdem wir uns jetzt wieder etwas erholt haben und mal tief durchgeatmet haben. Und
meine Frisur sitzt wieder.
Dirks Frisur sitzt wieder richtig, auch die rote Farbe ist im Gesicht entwichen. Können wir euch ruhigen Gewissens von dieser 87. Ausgabe verabschieden, aber natürlich, wie üblich, nicht ohne unsere Chefkoch-Empfehlung der Woche abgegeben zu haben. Dirk, magst du heute anfangen oder fange ich an? Du darfst heute, bist ja der Senatsweise, entscheiden.
Timo, dann fange ich mal an. Und zwar mit einem ganz interessanten, guck mal, ich kann es sogar in die Kamera halten. Presto. Und zwar, das ist
Ich bin gespannt, Dirk.
Es ist nicht für meine Haare, dass die fliegen.
Es ist auch nichts für den Körper wahrscheinlich.
Nein, auch nicht. Es ist, ich bin ja
heiße Luft.
Ja, ich bin ja viel im Auto. Und zwar, das ist für das Auto, mal beim schönen deutschen Mann. Das ist für das Auto und aber auch für den Computer zu gebrauchen oder für alle Stellen, wo man nicht gut Staub wischen kann. Das heißt, beim Auto ist es zum Beispiel so diese Luftschlitze, wo man nicht drankommt. Und das ist quasi so eine Art Spraydose. Aber da kommt zum Glück keine Farbe raus, sonst wäre mein Auto sehr versaut. Sondern da kommt Druckluft raus, also Luft. Und damit kann ich echt gerade so Computertastaturen, wenn ich so da nicht drankomme oder so, oder ich dann nicht so zwischenfummeln will oder im Auto so diese Luftschlitze, die kriege ich damit sauber. Und das habe ich, habe das eigentlich als Gag gekauft und bei mir funktioniert das tatsächlich. Das ist diesmal meine Empfehlung der Woche, weil ich habe meine Autoluftschlitze damit sauber.
Der Wahnsinn. Also ich bin erstmal beruhigt, dass du regelmäßig Staub wischst. Also sehr, schon mal großes Lob an dieser Stelle.
Ja, ja, ja.
Aber ich habe jetzt mal eine doofe Nachfrage.
Ja, okay.
Das ist jetzt, ich habe jetzt die Dose kurz eingeblendet gesehen. Da steht halt Druckluftspray drin.
Guck mal, hörst du das? Hört ihr das?
Ah, was für ein Klang.
Ich glaube, man hat das gehört.
Ich erinnere mich jetzt gerade an unseren Interviewpartner Dominik Rivinius, der jetzt direkt mal eine Snare dran daraus basteln würde.
Oh. Stimmt, der Olli Rubo. Der hat...
Der Olli auch? Ich meinte den Dominik Rivinius.
Ach so, ach, ist der, also.
Geil, es gibt nichts Besseres.
danke. Boah, das war jetzt nicht nett. Ich dachte, ich fand mich gerade ganz innovativ, weil der Olli Rubo hat das nämlich, glaube ich, mal mit einer Haarspraydose gemacht.
Also, was besitze ich ja nicht.
Stimmt, aber der Olli eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, der hat längere Haare als du.
Er hat vor allem noch Haare. Aber jetzt kommt mal meine Frage, bevor wir hier komplett abschweifen.
Ja.
Ich habe jetzt, die Frage ist total dämlich, aber du hast jetzt diese Dose.
Ja.
Muss man die immer wieder neu kaufen? Oder was ist mit der Luft da drin? Ja, wenn kommt die da wieder rein oder wie? Hä?
Nö, die muss man, ich glaube, wenn die alle ist, muss man die neu kaufen.
Man kauft also gar nicht, eine Dose mit Luft.
Also. Nee, ich glaube, ich richte einfach nur Luft. Ach, geil. Auch, ich gebe gerade Geld für Luft aus.
Jetzt kommt meine nächste Frage. Wie viele Euro bezahlt man für die Luft?
Oh, das war ganz echt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da bin ich jetzt überfragt. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bevor ich jetzt irgendeinen Scheiß erzähle, das müsste man jetzt googeln.
Sehr geil. Aber ich finde schön, dass du eine Luft empfiehlst. Es gefällt mir sehr gut.
Druckluft. Pulverisateur. Also mir im Auge. Ja, es ist jetzt nicht viel schlechter als der Orangensaft mit Eis, finde ich.
Naja, von dem hat man wenigstens was. Und der ist, den kann man nicht zurückholen. Der ist nicht nachhaltig in diesem Sinne.
Ja, okay, da hast du recht. Da steht sogar, der ist sogar.
Vielleicht kannst du auch einen Nachfüllpack dafür kaufen für 5 Euro.
Nee, ich weiß nicht, wie ich den dran machen sollte. Aber hier steht dran, also ist entflammbar. Also guck mal, ist ein hoher. Hier, guck mal.
Ja, geflammbar ist es aber wahrscheinlich nur, weil damit das mit Druck da rauskommt, oder?
Wahrscheinlich hast du recht.
Aber eine geile Empfehlung.
Oh, du bist gemein. Komm, jetzt hau einen raus. Was hast du?
Ich empfehle was fürs Schlagzeug.
Okay, immerhin.
Und zwar.
Ey, da kriegt man bestimmt die Böckchen von dem Schlagzeug auch mit sauber. Bestimmt. Weißt du, wenn da. Der Timo schlägt die Hände über den Kopf zu. Doch!
Ja, also ich fand damals, du hast dich damals über meine auflassbare Luftmatratze beömmelt. Na, jetzt kommst du mit dem Druckluftspray. Also, bitteschön, ja. So, lass mal wieder zur Ernsthaftigkeit zurückkehren. Wir haben ja keine Zeit. Also, ich empfehle die Tandem Drum Drops.
Wat'n dat?
Ja, wat'n dat? Das sind das sind keine Pads, die sind aus Filz.
Ja.
Und werden zum Dämpfen von Snare Drum und Tom Toms benutzt.
Okay.
Gibt es in verschiedenen Gewichtsklassen von 40 Gramm bis 200 Gramm. Und die werden dann quasi auf die Trommel gelegt, aber halten über eine Vorrichtung an dem Spann, an der Stimmschraube.
Aber wollte ich gerade sagen, die hüpfen da nicht da rum.
Die hüpfen nicht rum, genau. Die liegen also auf der Snare auf, aber die sind an der Stimmschraube befestigt, über mit so einem Kunststoffteil. Und die kann man auch ganz schnell wieder wegklappen, wenn man es nicht haben möchte.
Oh, cool. Okay.
Ich finde, die sehen halt ganz nett aus. Die sind so grau, so ein grauer Filz. Ja. Sieht ganz edel aus. Und wie gesagt, verschiedene Gewichtsklassen. Kosten im Viererset 59 Euro, gibt's aber einzeln auch ab 14 Euro. Finde ich für eine Dämpfung immer noch okay vom Preis her.
Ja, also hört sich, also dieses Viererset für 59 ist natürlich schon ein bisschen eine Ansage, aber kann natürlich auch, also wie gesagt, muss ich unbedingt, kenne ich nicht.
Ja, hab ich hab's von einem Schüler mitgebracht, von dessen Vater, der in einem Musikgeschäft arbeitet, und der hat mir gesagt, kennst du die? Und ich so, nö, sagt mir gar nichts. Und ich habe die jetzt aber auf meinen Trommeln drauf. Das heißt, wer die letzten Videos von mir sieht, auf der Snare Drum habe ich es teilweise drauf. Also ich habe jetzt verschiedene Dämpfungsmöglichkeiten, aber die nutze ich ganz gerne, weil sie einfach sieht relativ stylisch. Also ich finde es relativ stylisch.
Cool, ja, nee, muss ich unbedingt mal auschecken. Vom Dämpfungsgrad okay oder zu Dämpfung?
Ja, wie gesagt, 200 Gramm ist ja schon ordentlich Gewicht.
Ja.
Man kann natürlich auch mehrere dann gleichzeitig drauflegen, theoretisch. Man hat ja genug Stimmschrauben in der Regel zur Verfügung. Das heißt, wenn die 200 Gramm nicht reichen, kann ich nochmal ergänzen mit 100 Gramm beispielsweise oder um 40 Gramm. Ist ein bisschen wie, klingt jetzt ein bisschen wie in der Küche. Nee, ja, 100 Gramm hiervon, 40 Gramm davon. Aber man kann das so ein bisschen variieren natürlich, ne?
Cool. Nee, hört sich geil an. Dann wird das Smartphone endlich nicht mehr auf die Snare Drum gelegt und ihr schützt das Display da also ungemein. Dann lieber auf so einen Dämpfer hauen.
Richtig, ich habe öfters mal ein Portemonnaie draufgelegt.
Genau,
das kann ich von vielen Schülern. Und ich hatte immer Angst, dass ich das dann vergesse.
Absolut.
Deswegen. Und vielleicht noch was Schönes. Die sind aus recycelbarem Material hergestellt und sie sind vegan. Für den einen oder anderen mag das ja auch mittlerweile interessant sein.
Oh, dann schmecken sie auch ganz gut, glaube ich.
Ich sag mal, bam.
Bam.
Liebe Liebe Hörerinnen und Hörer, das war mit viel heißer Luft die 87. Ausgabe des Schlagabtausch-Podcasts mit Dirk und mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der ganzen Sache. Es war eine bunte Folge, muss ich sagen. Ja, also ich fand, es war schon ein Kessel Buntes sozusagen. Wenn ihr was habt, ich habe es oft genug erwähnt, trotzdem, ich hau es am Ende auch nochmal raus. Wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen und Sonstiges, wir hätten das sehr gerne, egal wie das auch aussieht. Schreibt uns an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Ihr habt auch heute gemerkt, wir haben keine Angst davor und ja, wir nehmen euch auch wirklich ernst in dem Zusammenhang. Wenn ihr auch was anderes uns Gutes tun möchtet, besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besucht natürlich auch den neuen Schlagabtausch-YouTube-Kanal, Dirks YouTube-Kanal, meinen, uns auf Instagram und Facebook natürlich dazu adden und so weiter. Alles, was so keucht und fleucht. Alle Links findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und natürlich nicht vergessen, den Schlagabtausch-Ticker mal kurz zu bewerten sozusagen. Ich bedanke mich herzlich, wünsche euch eine gute Zeit und gebe heute das letzte Wort ab an den Dirk, ohne dass ich seine letzten Worte heute klaue.
Genau, ihr Lieben da draußen. Da bleibt mir gar nicht viel hinzuzufügen. Ganz wichtig, abonniert bitte unseren YouTube-Kanal. Nicht jetzt denken, weil ich habe ja Dirks oder Timos Kanal schon abonniert. Wichtig, es ist ganz wichtig, wir wollen den Schlagabtausch-YouTube-Kanal wirklich für den Schlagabtausch lassen. Und das hilft uns natürlich. Wie gesagt, wir sind jetzt bei einem Follower. Das ist, jetzt kommt der zweite durch mich hinzu. Es wäre nett, wenn sich da mehrere hinzugesellen würden. Das würde uns ganz freuen. Checkt den Ticker mal aus, sagt uns, wie ihr das Ganze findet oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt uns gewogen, passt auf euch auf, es sind immer noch stürmische Zeiten. Bis in 14 Tagen, euer Podcast-Team, Dirk und Timo. Tschüss! Tschüss.